Because our Jungs halt der Attack will go.
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Communio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 220 des offiziellen Communio Podcast. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese allererste Länderspielpause der Saison, die geht mir immer am meisten auf die Nerven. Ja, da kommt man gerade so ein bisschen rein in den Bundesliga-Rhythmus und zack, erstmal wieder 2 Wochen Pause. Ja, aber so ist das halt im modernen Fußball. Da lässt sich das Rad auch nicht mehr zurückdrehen, wie unser Freund Uli Hoeneß ja auch vor einiger Zeit schon festgestellt hat.
Ihr und wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche eBay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern.
Ja, gut. Also keine Bundesliga am Wochenende, das wollte Uli eigentlich damit sagen und für mich persönlich wird das auch wieder ein bisschen anstrengend werden, weil, vielleicht erinnert ihr euch, ja, ich habe mit Fülle ja noch eine Rechnung offen.
Niklas Füllkrug, dein Trikot heute Nacht hier, bitte! Niklas, bitte dein Trikot heute Nacht hier! Niklas Füllkrug, bitte dein Trikot heute Nacht! Niklas, dein Trikot heute Nacht hier, bitte! Füllkrug, bitte dein Trikot heute Nacht! Danke!
Ja, habe ich damals nicht bekommen. Muss ich also wieder hin zum Hotel? Ja, immerhin spielen die ja Samstag in Düsseldorf. Aber ja, ist ja eigentlich eine Stadt, in die ich mich nicht so gern bewege. Aber okay. Ja, immerhin ist es nicht so weit. Ne? Und diesmal muss ich das, glaube ich, ein bisschen penetranter fordern. Also das war vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend, hat er dann wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ja. Gut, das sind meine Pläne für Samstag, aber jetzt wollen wir uns erst einmal mit Communio beschäftigen, weil da ist gerade diese erste Phase in der Saison besonders wichtig und wir werden heute mal auf einige Spieler schauen, die an den ersten beiden Spieltagen entweder besonders schlecht oder besonders gut performt haben. Und dann klären wir die Frage, waren das Ausrutscher nach oben oder unten oder ist das die Norm, die wir erwarten können und dementsprechend aufspringen oder abspringen auf den fahrenden Zug? Das ist die Frage, die wir gleich klären wollen. Außerdem gibt es in der Top 3 der Woche die Top-Investitionen in der Länderspielpause für euch. Da könnt ihr euch am Ende drauf freuen und alle diese Themen werde ich gemeinsam mit Nick Steiger besprechen und sende damit warme Grüße in den Hochtaunuskreis. Hallo Nick.
Hallöchen zurück nach Köln. Ja, so warm ist hier gar nicht. Hier zieht es gerade richtig zu. Hier wird es richtig dunkel. Ich muss gerade das Licht in meinem Arbeitszimmer anmachen.
Ja, das stimmt hier auch. Hier regnet es schon den ganzen Tag. Ja? Können wir natürlich auch noch ein bisschen das Wetter mitnehmen. Das ist auch eine gute Sache, aber was ich vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen wollte, ist der letzte Spieltag der Bundesliga, Nick, und ich habe schon wieder Freitagabend die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, muss ich zugeben. Ich habe das Leverkusen-Leipzig-Spiel gesehen und ich habe dann in der ersten Hälfte irgendwann ausgemacht, weil es mir nicht in den Kopf geht und ich verstehe auch nicht, dass das nicht mehr thematisiert ist, diese Szene mit Boniface gegen Haidara und dann gibt es dafür eine gelbe Karte und dann denke ich, wo legen wir jetzt den Maßstab an, was ist denn dann rot, wenn bewusstlos treten, ja, keine rote Karte mehr ist, dann weiß ich es nicht so richtig. Ne? Ist im Nachgang. Ja,
in dem Fall war es meiner Meinung nach, es ist für mich persönlich die falsche Entscheidung, nach Regelwerk aber die richtige Entscheidung, weil er den Gegenspieler nicht sieht, ja, die Aktion Ballbezug hat und so weiter und so fort.
Ja,
also
ja.
Es ist, wie gesagt, nach Regelwerk für mich richtig nur Geld zu geben, aber persönlich bin ich da voll deiner Meinung. Also für mich muss so
ich
ein
bin
Verhalten.
Da, ich vor bin allem, da anderer
ja,
Meinung.
Du bist weil, ja bei einem Standard, du bist ja im Strafraum, du ja musst wissen, dass das passieren kann, dass da Leute reinkommen. Und dann
genau so ist es. Und so ist also es nämlich ist auch im Regelwerk, Meinung, wenn du das in Kauf nimmst, dass dein Gegner sich schwer verletzen kann und Absicht in dem Fall regeltechnisch gesehen heißt auch mangelnde Voraussicht. Und mangelnde Voraussicht kann man Victor Boniface da absolut unterstellen für meine Begriffe, weil, dass du da nicht im luftleeren Raum agierst nach so einem Eckball, sondern dass da ein Gewühl ist und da irgendwer kommen kann, das ist ja klar. Also von daher dieses Nichtsehen. Wir haben schon andere Szenen gehabt, da sieht er den Gegenspieler auch nicht, springt mit gestrecktem Fuß bei dem in die Brust, ins Gesicht oder wie auch immer. Da geht's mit Rot weiter. Erinner dich mal an diese rote Karte, die Thomas Müller in der Champions League bekommen hat, wo er auch so einen langen Ball annehmen will und springt da mit dem langen Bein hin und trifft dann seinen Gegenspieler. Den hat er auch nicht gesehen. Den wollte er auch nicht so hinspringen.
Aber Thomas Müller guckt vorher ganz kurz in die Richtung und er springt halt mit den Stollen voraus in einen hohen Ball. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Du musst im Regelwerk unterscheiden, es gibt so die drei Kategorien. Zum einen fahrlässig, das ist einfach ein Foul. Rücksichtslos, das ist gelb, und übermäßig hart, das ist rot. Und die Aktion in dem Sinne war nicht übermäßig hart, sondern sie war für einen Fallrückzieher, wie man ihn macht, eine normale Aktion. Sie war rücksichtslos, weil, ich lese die Definition vor, rücksichtslos bedeutet, dass ein Spieler die Gefahr oder die Folgen für einen Gegner außer Acht lässt. Ein solches Vergehen ist mit einer Verwarnung zu ahnden. Und das war eben die Boniface-Situation. Übermäßig hart würde bedeuten, du gehst eben wie Müller zum Beispiel, das ist ja nicht üblich im Mittelfeld, Stollen voraus, irgendwie so Kamikaze irgendwo hinzuspringen. Das ist übermäßig hart, das ist untypisch und das ist dann rot. Aber bei Boniface ist es eher gelb. Aber wie gesagt, also aus rein fußballerischer Sicht würde ich dir zustimmen, dass ich sage, sowas müsste eigentlich rot geben.
Ja, also Manuel Gräfe, der das Ganze ja immer mit ganz viel Abstand und ganz in Ruhe analysiert, für den war das auch eine rote Karte. Für mich ist das klar rote Karte. Also weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich war ja früher mal Schiedsrichter und damals haben wir immer gesagt, Absicht, mangelnde Voraussicht. Und dann, ja. Und wie gesagt, ich seh die Müller-Szene so, das war nicht untypisch im Mittelfeld, der wollte halt den Ball noch erreichen, diesen langen Pass, und ist deswegen so hingesprungen. Und Boniface, der sieht ja auch, dass da Abwehrspieler sind und springt da halt trotzdem hoch und zieht voll durch. Der hat ja so durchgezogen, dass er sich den Fuß wehgetan hat. Am Gesicht von Haidara, der auch die Länderspielpause absagen muss. Okay, aber das ist nur die Nachlese vom letzten Spieltag. Ich weiß nicht, gab es schon eine Stellungnahme vom DFB, was diese Abseitsposition Schalke gegen Köln angeht? Weil da wurde ja zumindest bei Sky die falsche Linie eingeblendet. Die war nicht gezogen am Ball, sondern am Vorderfuß vom FC-Spieler. Und dementsprechend zählte das Tor, obwohl es vermutlich nicht hätte zählen dürfen. Aber ich habe noch keine offizielle Stellungnahme dazu gesehen.
Habe ich persönlich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Dachte, wir fangen jetzt an, über den Mainz-Elfmeter zu reden, der halt ganz der klar einfach ein Gehfehler war.
Witz, absoluter
Aber
Witz.
Es war ein Gehfehler. Ja. Die Hand erwischt den Fuß, der Fuß gibt, also es ist biologisch nicht möglich, sich selbst einen Gehfehler zu geben in dieser Bewegung. Das heißt, wenn du einen Gehfehler kriegst, wenn ein Fußballer einen Gehfehler kriegt, dann ist es zu 100% immer durch einen Kontakt von jemand anderem geschuldet. Und es war in dem Fall unglücklich und nicht gewollt und alles keine Frage, muss man dem Stuttgarter gar nicht diskutieren. Die Bewegung geht aus dem 16er raus, es ist total lächerlich eigentlich, dass es dafür einen Elfmeter gibt. Aber es war ein Foul, es war im Strafraum und entsprechend war alles richtig.
Ist er nicht noch so halb weitergelaufen, der Burkhardt? Also ich bin da allein schon, wie Burkhardt das Interview nachher gibt und sagt, ich hoffe, es sieht nicht so blöd aus auf dem Fernseher, sagt mir schon so, so richtig viel war da nicht. Okay, aber da will ich jetzt nicht, das habe ich mir auch nicht 100-mal in Zeitlupe angesehen, das mit dem Boniface-Ding bin ich einfach komplett anderer Meinung und im ersten Moment dachte ich, der ist tot, der Haidara, ne? Der ist ja ohne Bewusstsein, fällt er da aus der Luft wie so ein nasser Sack runter. Schwierig. Okay. Aber lass uns das zumachen. Ich wollte nur meinem Unmut ein wenig Luft machen hier zum Start der Sendung. Bevor wir reingehen, wir haben auch noch Hörerfragen für euch. Damit starten wir gleich, bevor wir da aber reingehen. Was sehr erfreulich ist, Nick, denn wir haben unseren Hörer der Woche für diese Sendung. Das ist Nightwald. Der hat uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben bei Apple Podcast. Vielen Dank dafür. Du bist unser Hörer der Woche. Und dann würde ich sagen, Nick, wenn du bereit bist, dann gehen wir erstmal rein. Zwei Fragen haben uns erreicht. Da geht es um die Statistiken von Sportmonks, welche da ausschlaggebend sind. Und ein User hatte auch die Beobachtung gemacht, dass im Prinzip die Sportmonks-Noten sehr deckungsgleich sind mit den Sofascore-Noten, meistens um 0,1 höher. Also der Verdacht liegt schon nahe, dass da sehr unterschiedliche, sehr ähnliche Kriterien eine Rolle spielen. Ja, das heißt, die Noten unterscheiden sich nicht so. Was wir haben, ist, wenn ihr auf die Übersichtsseite, auf die Aufstellungsseite bei euch in der App oder auch in Web geht, dann seht ihr oben die Begegnung des jeweiligen Spieltags. Nick hatte das auch schon mal erklärt, aber ich glaube, gerade am Start, wo wir den Notengeber gewechselt haben, kann man das nicht oft genug erklären. Und da gibt es neben den Spielpaarungen, gibt es dieses Trikot mit dem Fragezeichen. Da könnt ihr dann das jeweilige Spiel, da seht ihr dann die Punkte, ihr seht unten genau die Bewertung. Und wenn ihr dann nicht auf den Spielernamen klicken, weil dann kommt ihr auf das Profil des Spielers, sondern auf die Spalte, der Spieler steht, dann seht ihr darunter ganz viele statistische Kategorien aufgeführt, die ihr dann seht für das jeweilige Spiel. So, und es liegt sehr nahe der Verdacht, also ganz genau aufschlüsseln lässt sich, wie bei SofaScore, auch die Sportmonks-Note nicht, aber sehr naheliegend ist, dass eben die Kriterien, die hier aufgeführt werden, auch die entscheidenden sind, die in der Note dann eine Rolle spielen. Und das ist das, was wir im SofaScore auch schon immer gesagt haben. Und deswegen, ich glaube, es ist relativ deckungsgleich. Es sind so Sachen wie Ballkontakte, alles, was mit Torschüssen zu tun hat, entweder selber abschließen oder vorbereiten. Ja, also Schlüsselpässe, wenn ihr euch fragt, was sind Schlüsselpässe? Schlüsselpässe sind im Torschussvorbereitung. Ja, also wenn dann im Anschluss ein Torschuss erfolgt, dann ist das ein Schlüsselpass. Lange Bälle, insgesamt die Passgenauigkeit, lange Bälle also sind da aber nochmal besonders wertvoll. Wir haben sowas wie Flanken, Zweikämpfe, Dribblings, ja, und dann eben Abwehraktionen, sowas wie abgefangene Bälle, Klärungen, geblockte Schüsse. Das sind so die Statistiken, die da eine Rolle spielen. Und das kann man dann auch so ein bisschen beobachten, dass die da gut performen in den aufgeführten Statistiken, dass die dann auch gut performen, was die Note angeht. So, das vielleicht zu den Statistiken. Muss ich ein bisschen einspielen, wenn man es erstmal rausgefunden hat, wo man die Informationen genau sieht, finde ich es ein sehr komfortables Tool eigentlich, dann so nochmal ein bisschen in die Analyse zu gehen. Also gefällt mir ganz gut.
Man kann das auch live während des Spiels verfolgen. Also
ja.
Da müsst ihr nicht drauf warten, dass es danach da ist, sondern ihr könnt wirklich, wenn es euch interessiert, macht ihr während dem Spiel eure App auf oder halt am PC, geht in den Browser, klickt die Spieler an und dann könnt ihr da sehen, was die Spieler gerade machen. Natürlich mit so ein bisschen, es dauert vielleicht mal 1-2 Minuten oder so, bis die Statistiken dann da sind. Also wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand ein Tor geschossen hat und ihr fragt euch, okay, das wird noch nicht angezeigt, wartet mal 1-2 Minuten. Es muss natürlich auch den Weg gehen vom Spielfeld zum Datenverarbeiter, zu Sportmonks und dann auch zu Communio in die App.
Absolut, gut. Also, ich hoffe, alle, die eine Nachfrage hatten zu den Statistiken, konnten wir da so ein bisschen weiterhelfen. Dann sind diese Woche sind sehr viele Hörerfragen, weitere noch reingekommen. Zwei habe ich ausgewählt. Und die erste, da frage ich mich, ob das ein Künstlername ist, Nick. Ich vermute ja. Ja? Weil die erste Frage, die uns erreicht hat, ist von Hennes aus Köln. Aber trotzdem jemand, der uns hier nicht das eingeschickt hat. So.
Ich wollte gerade sagen, wie macht denn ein Geißbock eigentlich?
Ja, so, genau so. 100%. Ja, also das war super authentisch, wie ich das gemacht habe hier. So, jetzt wollen wir aber auf die Frage von Hennes hören, weil da geht es nicht um den ersten FC Köln.
Guten Morgen, ihr zwei. Hier Hennes aus Köln, der sich jetzt mit gewaltigen Schritten Richtung Champions League wieder orientiert. Zu der aktuellen Bundesliga-Saison allerdings hätte ich drei Spieler, wo ich einmal eure Einschätzung gerne hören würde. Einmal betrifft es Kübler, der natürlich einen überragenden ersten Spieltag hinter sich hatte, aber dadurch, dass Sidilia jetzt nicht gewechselt ist und mit Ogbus jemand noch in der Hinterhand hat, im Rücken hat, wo es ja nicht abzusehen ist, wird er dauerhaft spielen, halten oder nicht. Die Alternative wäre Boyer. Allerdings ebenso schwierig, wenn jetzt Bayern auf einmal ohne Rechtsverteidiger spielt, weil er sich im ersten Spiel nicht ganz so clever angestellt hat, ist natürlich relativ tricky. Würdet ihr den als Alternative zu Kübler sehen oder ebenfalls eher abstoßen? Und der dritte Spieler in dem Sinne, Moritz Jens, durch seinen Wechsel natürlich von Wolfsburg nach Mainz, für mich sehr attraktiv, ob er in der Zentrale spielt. Bin auf der Suche nach jemandem, der halt dauerhaft spielt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir da einmal eure Einschätzung geben würdet. Danke euch und einen weiterhin erfolgreichen Podcast. Ciao.
Ja, gerade für die Kübler-Frage bist du natürlich absolut prädestiniert, Nick. Also, gib mal deine Einschätzung erstmal zu Kübler und dann sprechen wir über Boje und Jens.
Ja, ist ein bisschen komplizierter. Bei Kübler ist das Ding, dass er ja eigentlich richtig, richtig gut gespielt hat. Kann man ihm jetzt wenig anlasten. Ich würde vermuten, für Ogbos und Cedia geht er eher nicht raus. Aber, und zwar, das ist so ein bisschen das Ding, man hat mit Max Rosenfelder jemanden, der richtig stark in der Innenverteidigung war. Philipp Lina hat sowieso gesetzt. Matthias Ginter kommt zurück. Könnte halt auf Kosten einer Dreierkette gehen. Und dann würde wahrscheinlich Doan den rechten Flügelverteidiger spielen und dann würde Kübler da rausrücken. Also, es ist ein bisschen riskant zumindest. Ich glaube, ich würde Kübler eher abgeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal zwei Tore macht, ist gering.
Ja, weil das erste und einzige Mal logischerweise in seiner Karriere, dass ihm das gelungen ist am ersten Spieltag. Marktwert bei 5,8 Millionen. Ich schließe mich dem an, auch wenn ich nicht über die größte Freiburg-Expertise verfüge im Vergleich zu dir, aber das würde ich so mitgehen. Ja, kommen wir zu Sascha Boje bei den Bayern. Licht und Schatten am ersten Spieltag. Für Kompanie offensichtlich zu viel Schatten, weil dann raus gegen Freiburg. Wie siehst du die Situation beim FC Bayern auf der rechten Seite?
Ja, ich glaube, dass es auch so ein bisschen gegnerbezogen war, dass man das halt so gespielt hat. Kompanie spielt in der Regel gerne mit einrückenden Außenverteidigern, also zumindest auf einer Seite. Bei Burnley und Anderlecht hat er es vor allem von der linken Seite ausgespielt, wo man mit Guerreiro eigentlich auch jemanden hat, der das perfekt spielen kann. Und in dem Fall war es jetzt halt so, dass aber Freiburg ja auf Bayerns rechter Seite quasi dann mit Grifo jemanden hat, der wenig durch sein Tempo die Tiefe attackiert, formulieren wir es so. Und dadurch ist es dann deutlich einfacher, das so zu spielen. Nächste Woche, beziehungsweise in anderthalb Wochen, ist der Gegner Kiel natürlich qualitativ eher ein bisschen niedriger, aber Kiel hat da vorne mit einem Bernhardsson, mit Maschino zum Beispiel richtig schnelle Spieler. Da würde es mich dann doch eher wundern, wenn man das dann so spielt, weil man da dann eher doch den schnelleren Außenverteidiger braucht. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man da dann Boje wieder sieht.
Okay. Und derzeit Marktwert 4,7. Bei Boje ist das was, was du machen würdest oder eher nicht machen würdest?
Ja, kann man auf jeden Fall reingehen, würde ich behaupten. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, lass dringend die Finger weg. Aber es kommt halt auch dazu, dass wir bei Boje bisher, also er hat ja quasi nicht gespielt. Er hat ja letzte Saison nur zwei Spiele gehabt.
Ja.
Die hat aber auch nicht gut gepunktet. Von daher wäre ich da zumindest vorsichtig. Es ist immer so eine Frage. Bei den Bayern, wenn man da einen Stammspieler kriegt für so einen Preis wie 4-5 Millionen, einen potenziellen Stammspieler, ich glaube, ich würde reingehen. Mhm. Aber ich würde halt nicht zu sehr drauf setzen. Also wenn ich würde ihn jetzt kaufen, aber wenn er am dritten Spieltag dann wieder nicht funktioniert, dann ist er für mich halt auch wieder ein Verkaufskandidat direkt. Also okay. Ich würde quasi die Spekulation darauf eingehen, dass er jetzt Stammspieler werden könnte und viel mehr dann aber auch nicht.
Ja, aber dann bringen wir einen dritten Teil der Frage. Wenn du die Wahl hättest, Kübler, Boje und Moritz Jens, der auf dem letzten Drücker noch nach Mainz gewechselt ist und jetzt einen Marktwert schon hat von 3,53, ist also günstiger, deutlich günstiger als Kübler und auch günstiger als Boje. Wie sähe bei dir die Entscheidung zwischen diesen dreien aus?
Ja, Jens, für mich schon spannend, weil er vom Spielertyp eigentlich jemand ist, der bei Wolfsburg auch super ausgeputzt hat, hinten viele, viele Zweikämpfe gewonnen. Und das hat ja immer relativ gut funktioniert bei den Punkten. Ich weiß noch nicht so genau, wie das bei Sportmonks ist, aber ich gehe davon aus, dass er auch die Zweikampfquote relativ hohe Gewichtung haben wird. Und dann wird man da definitiv mit glücklich werden, wenn er denn mal spielt. Aber das ist halt aktuell noch so ein bisschen fraglich. Der hat die ganze Vorbereitung verpasst in Wolfsburg, ist jetzt erst gewechselt, neu bei Mainz. Ja, die hatten zentral auch so ein bisschen Hickhack, ob Leitsch oder Bell jetzt spielt, aber beide haben eigentlich keine super schlechte Rolle gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht noch 1, 2, 3 Wochen dauert, bis Jens da voll dabei ist. Deswegen, ich glaube, ich würde aktuell tatsächlich die Spekulation auf Kübler gehen, auf Boje gehen, Entschuldigung. Mhm. Aber wenn du langfristig jemanden willst, und das war ja eigentlich die Frage, dann ist Jens wahrscheinlich die sinnvollste Person.
So sehe ich es auch. Also das sehe ich auch. Von Jens erwarte ich mir viel. Wir erinnern uns vielleicht an Sepp Vandenberg, was der für Punkte eingeheimst hat bei Mainz, gerade unter Henriksen. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Die Mainzer, okay, man kann sagen, haben noch nicht gewonnen, haben aber auch noch nicht verloren in dieser Saison, haben in Stuttgart ein 3-3 geholt, wo unter anderem Leitscher das entscheidende Tor gemacht hat. Ob jetzt da ein Automatismus besteht, dass er jetzt gegen Werder, das ist das nächste Spiel nach der Länderspielpause, sofort in der Startelf steht, ist dann wirklich die Frage. Ja, aber langfristig würde ich auf jeden Fall auf Jens setzen. Und bei Boy bin ich auch skeptisch, weil theoretisch könnte natürlich auch ein Stefan Leimer auf der rechten Seite spielen bei den Bayern.
Du meinst Konrad Leimer?
Ja. Stefan Leiner könnte da auch spielen, wenn sie ihn kaufen würden von Mönchengladbach. Das wäre dann aber frühestens im Winter der Fall. Danke, Nick. Genau. Conny Leimer. Ja. Der könnte natürlich auch auf diese Seite rücken und spätestens, wenn Stanisic wieder zurück ist, dann ist die Position sowieso vergeben. Ja, da können wir von ausgehen. Das dauert aber noch bis in Oktober. Von daher wäre das jetzt was, wo ich mir jetzt bei Comunio zumindest erstmal nicht die allergrößten Sorgen machen würde. Okay, damit die erste Hörerfrage. Wir haben noch eine weitere und ich glaube von Rainer, aber so 100% kann ich es nicht verstehen, aber ich glaube, Rainer hat uns was geschickt. Und dann hören wir mal drauf, es hat wieder mit dem FC Bayern zu tun.
Ja, moin, hier ist Rainer aus Fitzen, das ist ein kleines Dörfchen bei Hamburg. Ich habe mal eine Frage an euch, na klar, sonst hätte ich mich auch nicht gemeldet. Und zwar habe ich jetzt gerade den Kollegen Sané zum Marktwert bekommen und auch schon Gnabry bei mir im Team. Ich könnte sie mir beide leisten, da sind die Marktwerte erstmal egal, aber wir haben in unserer Community eine Regel, dass wir nur von jedem Verein einen Spieler haben dürfen, wenn der Spieltag halt losgeht. Und darum weiß ich jetzt nicht, ob ich Gnabry behalten soll oder bei Sané einfach die Marktwertsteigerung abwarten und ihn dann verkaufen. Was meint ihr, wer punktet auf lange Sicht besser? Dankeschön.
So, Nick, ich gebe die Frage mal an dich. Vermutlich wäre das eine Frage, die am besten von der medizinischen Abteilung des FC Bayern zu beantworten ist, aber da haben wir jetzt nicht den direkten Draht. Ich gebe dir mal den Schuss.
Ja, für mich ist die Frage eigentlich relativ leicht zu beantworten, wenn man sich anschaut, wie Gnabry die ersten zwei Spieltage gespielt hat. Er war richtig, richtig stark mit dem Ball, gegen den Ball, unfassbar viel gearbeitet. Dafür, dass wir vor, ich glaube, 2 Jahren unter Nagelsmann diskutiert haben, dass er sich geweigert hatte, rechter Wingback zu spielen oder so, war da, glaube ich, so die Medienberichte. Dafür hat er wirklich extrem viel zurückgearbeitet als Rechtsaußen. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass er halt, dass Kimmich halt immer ins Zentrum gegangen ist in dem letzten Spiel. Und er dann halt wirklich da den kompletten Flügel beackern musste, so ein bisschen. Das hat sehr gut funktioniert. 19 Comunio-Punkte mit einem Tor, also 11 im ersten Spieltag mit Treffer, 8 im zweiten Spieltag ohne Tor. Das ist schon richtig, richtig stark. Da würde ich auf jeden Fall dabei bleiben, weil es gibt aktuell keinen Grund, ihn aus Kompaniesicht von der Bank auf die Bank zu setzen. Ja. Und in Comunio stimmen die Leistungen. Bei Sané ist es so, der muss jetzt halt erstmal reinkommen. Der hat ja die ganze Sommervorbereitung verpasst.
Ja.
Das heißt, der muss jetzt nicht nur ins Mannschaftstraining einsteigen, der muss auch fit werden, der muss mit dem neuen Trainer auf ein Level kommen und so weiter und so fort. Und das wird dauern. Und dazu ist dann halt unklar, wo er spielt, weil Gnabry, Olise hat jetzt einen Take gemacht, dass er auch Startelf-Einsätze sehen muss eigentlich. Coman ist immer noch da und ich glaube, das kann er, ich glaube, der Wechsel ist jetzt auch mittlerweile durch nach Saudi-Arabien, ich glaube, die haben mittlerweile zu. Das heißt, auch das hat sich erledigt.
Ja.
Zudem gab es, glaube ich, von Eberl ein Statement, dass er bleibt, von daher auch der wird bleiben und dann wird es halt auch immer schwierig. Wo spielt er, wann spielt er? Und da würde ich wirklich sagen, du hast jetzt, wenn du erst zum Spieltag wieder bei einem Münchner sein musst, dann sitzt jetzt halt eine Woche aus, wohin Sané steigt, gib ihn ab und geh mit Gnabry weiter.
Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben Marktwert übrigens im Moment 13,73 für Gnabry und 12,27 für Sané. Das ist im Moment Stand Mittwochvormittag der Marktwert der beiden. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, erstmal bei Sané muss man sehen, das sind halt chronische Geschichten, mit denen er zu kämpfen hat. Der ist ja, weiß ich nicht, wie lange er eigentlich schon nicht mehr richtig fit ist. Und ich glaube, wenn im letzten Sommer keine Europameisterschaft gewesen wäre, dann hätte er vermutlich in der Endphase, als es um nichts mehr ging, schon ausgesetzt, komplett, gar nicht mehr gespielt. Und kommt er da wieder auf die Beine? Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Nick, Olise, finde ich sehr ähnlicher Spielertyp von dem, was ich bisher gesehen habe, zu Leroy Sané, zumindest für meine Begriffe. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ist das was, was Kompanie auch gemeinsam denkt, Olise und Sané? Und Gnabry hat halt eine andere Komponente, sondern bringt da deutlich mehr Wucht mit. Also von daher, und ist halt im Moment richtig gut in Form. Ja, dem hat es vermutlich gut getan, dass er bei der EM nicht dabei war. Würde ich jetzt
sagen. Ja, man hat ja mit Gnabry und Coman zwei, die eher ein bisschen geradliniger sind, straighter voll rein und dann eher mal das Dribbling suchen oder so, mit Sané und Olise dann zweimal den verspielteren Typ, das stimmt schon. Ich glaube, dass man da aber bei den Bayern nicht zu viel überbewerten sollte, weil Sané ja auch wirklich sehr viel Tempo hat zum Beispiel und da wirklich ordentlich in die Tiefe gehen kann und so. Ich glaube, vielleicht gibt es mal in dem ein oder anderen Spiel eine Entscheidung, die rein auf den Spielertyp geht. Mhm. Aber ich glaube, dass die vier in der Qualität alle so gut sind, dass man da zumindest in der Bundesliga gegen die meisten Gegner jetzt nicht so groß variieren muss,
ja, weil
eigentlich alle ihre Vorteile haben, die irgendwie durchkommen.
Dann. Ich denke halt nur, also in meiner Vorstellung, ja, wenn ich denke, Olise, Musiala und Sané gemeinsam auf dem Platz, dann würde ich doch irgendwie denken, ja, irgendwann muss man vielleicht auch mal Richtung Tor schießen oder so. Ja, das.
Na, Musiala geht ja schon ganz gerne auch aufs Tor, aber bei insgesamt ist es natürlich richtig. Ja. Da bringen die Gnabry und Coman ein bisschen mehr. Ist aber natürlich dann halt auch wieder was, wo man beides bevorzugen kann, weil die einen spielen halt dann noch mehr konzentrierter, ruhiger in Richtung Kane, versuchen den vielleicht besser in Abschlussposition zu bringen und Coman und Gnabry sind dann eher welche, die halt mal selbst abziehen. Ich glaube, dass das halt sowieso was ist, was man im Spiel dann je nachdem variiert. Man fängt halt mit einer Idee an und dann entweder es funktioniert und man wechselt sie oder man bleibt dabei oder es funktioniert nicht und man wechselt sie. Also ich glaube, da werden wir diese Saison zumindest vom Spielertyp nicht so richtig sehen, was da der Vorzug ist.
Ja, aber das Wichtige, was du mitnehmen kannst, Rainer, wir sind uns bei Sané oder Gnabry, sind wir uns beide einig, das ist derzeit die Entscheidung klar Richtung Gnabry ist. Gut, damit die Hörerfragen für diese Woche gerne für nächste Woche wieder einsenden. Dann sind Nick und Tim, glaube ich, am Start, um die euch zu beantworten. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten Kategorie für heute. Ja? Überschrift, Nick, ist Panik oder Piano? Also, jetzt möglichst schnell loswerden oder Piano, in dem Fall nicht das Klavier gemeint, sondern ganz ruhig Blut, ja, die kommen noch. Den ersten, den wir uns da anschauen wollen, wir bleiben thematisch beim großen FC Bayern, Joel Palinha. 10,16 Millionen ist sein Marktwert. Bislang hat das euch für 2 Punkte gereicht an den ersten beiden Spieltagen, weil er auch überhaupt nicht in der Startelf stand. Und jetzt ist die Frage, die Holding Six, ja, die unbedingt ja kommen sollte für Thomas Tuchel. Kompanie scheint keine Verwendung zu haben. Was machen wir jetzt, wenn wir Palinha im Team haben für 10,16 Millionen, Nick?
Ja, es ist halt auch wieder so ein Ding, er kam nicht am Anfang der Vorbereitung, sondern es hat ein bisschen Zeit gedauert. Für mich sind die 10,16 Millionen schlichtweg einfach viel zu teuer. Er hat keinen Stammplatz, entsprechend sollte man ihn aktuell definitiv verkaufen. Nach dem Debüt gegen Freiburg wird er jetzt wahrscheinlich auch häufiger mal spielen, aber aktuell scheint da Pavlovic zumindest in der Liga die Nase vorn zu haben, was mich sehr freut, weil ich Alex Pavlovic als Spieler sehr, sehr gerne mag. Aber gerade wenn die Champions League dann losgeht, dann wird es wahrscheinlich wieder in die Rotation gehen, dann werden beide ihre Spielzeiten kommen, aber wahrscheinlich Palinha dann 1-2 Spieltage Bundesliga zum Reinkommen als Startelf und dann eher in die Champions League, wenn es da gegen die großen Gegner geht. Ich habe den Spielplan nicht genau im Kopf, wann die Bayern gegen wen spielen, aber die Vermutung wäre, dass Palinha vor allem gegen die richtig starken Gegner defensiv absichern soll. Und Ja, das ist nicht so richtig verlässlich dann für Comunio. Da würde ich aktuell sagen, für den Preis auf keinen Fall. Also bei 6 bis 7 Millionen würde ich dann vielleicht wieder drüber nachdenken, so eine Spekulation mitzugehen.
Okay, und wenn du in einer Dynasty-Comunio-Liga wärst, also quasi einer, wo man immer seinen Kader behält, nicht nur 5 mitnimmt, sondern man behält immer seinen Kader und man denkt, ja, jetzt vielleicht kurzfristig, aber langfristig, wie siehst du da, würdest du da seine Perspektive sehen?
Ja, ist halt auch die Frage, wie die freien Spieler sind, wie viele Leute in der Liga sind. Wenn ihr viele Leute seid und die ganzen Topspieler alle vergeben sind und man mit dem Geld nicht so richtig was anfangen kann, ja, dann behaltet ihn vielleicht lieber, weil ich glaube, er wird schon noch wichtig werden. Könnte mir auch vorstellen, dass man situativ vielleicht sogar mal gegen Leverkusen oder so und ein Doppelsechs, also eine wahre Doppelsechs quasi mit Palinja Pavlovic sehen wird. Auch wenn das ja nicht das ist, was langfristig das Thema sein wird. Von daher, am Ende hast du 70 Millionen für ihn bezahlt und dann wird er irgendwann auch spielen müssen. Von daher, ja, wenn man wirklich sehr, sehr langfristig plant im Sinne von über die Winterpause hinaus, dann kann man ihn auch halten. Aber sonst, ich gehe davon aus, der Marktwert sinkt jetzt erstmal rapide, da wird man einiges an Geld verlieren.
Ja. Ja, und ob er dann wirklich punktemäßig das generell rechtfertigen kann, wenn er spielt, vom Spielertyp her, das ist dann auch nochmal die Frage. Also ich bin bei allem, bin ich im Prinzip bei dir, Nick, was du gesagt hast, zu Palinja. Deswegen würde ich sagen, können wir zu unserem nächsten Kandidaten gehen. Wenn man die voraussichtlichen Aufstellungen vor der Saison gesehen hat, dann war er immer drin, konkurrenzlos. Und eigentlich gedacht, so jetzt, das ist seine Möglichkeit. Die Rede ist von Jonas Wind, 7,4 Millionen, mittlerweile sein Marktwert ist da, also hat schon ein bisschen eingebüßt. Zweimal eingewechselt worden, zweimal einen Punkt geholt beim VfL Wolfsburg. War mal ein absoluter Punktegarant. Kommt er da wieder hin? Ist es jetzt ein Preis, wo man sagt, einsteigen bei Wind? Ja, seine Zeit kommt noch. Oder ist es was, wo man sagt, vielleicht ist es einfach nicht unter Hasenhüttl, kommt er jetzt nicht mehr zum Zug. Und selbst wenn wir Verlust jetzt machen, wir müssen ihn abstoßen zu dem Preis.
Ja, ich bin aktuell eher bei Endstation alle aussteigen.
Ja.
Die flaue Zeit von Jonas Wind dauert ja schon ein bisschen länger an. Du hast es gerade schon angedeutet, seit dem Trainerwechsel zu Hasenhüttl nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen. Ne? Besonders mit der fehlenden Offensivgefahr von Wolfsburg, wobei das auch an ihm liegt unter anderem. Also er hat ja Anfang letzte Saison diese krasse Torserie gehabt, wo er richtig gut dabei war. Aber dann den Rest der Saison ist er nie wieder richtig reingekommen. Ja, ist für mich nicht spannend für die 7,4 Millionen. Auch da würde ich sagen, so ab 4-5 Millionen ist das eine Spekulation, die ich vielleicht wieder mitgehen will. Aber aktuell wäre mir das doch deutlich zu riskant.
Ja, also wir drücken beide den Panikbutton bei Jonas Wind. Alle raus, ne? Und ist ja ganz interessant, nach dem ersten Spieltag hatte Hasenhüttl ja gesagt beim Spiel gegen die Bayern, es war jetzt nicht das Spiel für Jonas Wind. Da hätte man jetzt noch sagen können, okay, errechne mit wenig Ballbesitz und dann gegen einen überlegenen Gegner wie die Bayern, aber offensichtlich Auswärtsspiel in Kiel auch nicht das Spiel für Jonas Wind. Ja, und dann darf man schon mal die Frage stellen, wenn du Bayern und Kiel schon von zwei Seiten des Bundesliga-Spektrums müsstest du die beide Teams eigentlich betrachten und beides ist nicht das Spiel für Jonas Wind, welche sind denn die Spiele für Jonas Wind? Ja, da bin ich auch sehr skeptisch. Gut, den nächsten, den wir haben, ein Nationalspieler, Maxi Bayer, zum BVB gewechselt. Marktwert derzeit bei Comunio 11,03 Millionen. Am ersten Spieltag eingewechselt, 3 Punkte noch gemacht. Gegen Frankfurt hat man gesagt, geht ganz vielversprechend los. Und dann in Bremen wirklich aber auch gar kein Bein auf den Boden bekommen. Und das haben auch die Sportsmonks so gesehen. 0 Punkte hat er gemacht bei seinem Einsatz in Bremen. Und dann ist jetzt die Frage natürlich, er ist sein zweites Spiel für den BVB. Trotzdem würdest du im Moment die 11 Millionen investieren. Bist du da eher Piano oder Panik bei Maxi Bayer, Nick?
Ja, da bin ich tatsächlich eher am Piano spielen. Anders als die anderen beiden ist Bayer halt ein klarer Startelf-Kandidat in Dortmund. Ja, er hat aktuell noch die Konkurrenz mit Adeyemi, der aber ja auch links außen vielleicht spielen kann. Und aktuell wäre meiner Meinung nach sowieso es vielleicht am sinnvollsten, beide zusammen zu spielen, auch wenn beide nicht diesen Stoßstürmer-Typ bilden, würden die sich doch besser ergänzen, als es aktuell so ein bisschen ist, wo man mit Sabitzer noch offensiver spielt. Ich würde da eher versuchen, groß Sabitzer im DM zu spielen. müsstest du natürlich Emre Can für rausnehmen, was mit Kapitänsbinde immer so ein bisschen ein Thema ist. Aber aktuell würde ich sagen, Bayer ist da Stammkandidat in Dortmund. Und ja, das Spiel gegen Bremen war jetzt nicht gut. Aber ich bin mir sicher, dass die Punkte kommen werden. Er hat dafür in der letzten Zeit einfach schon gerade bei Hoffenheim wirklich zu gut gespielt und hat zu stark gezeigt, dass er diese Rolle ausfüllen kann. 11 Millionen wirken jetzt gerade wie sehr, sehr viel Geld. Aber ich glaube schon in 2-3 Wochen, also gibt dem noch 2 Spieltage, vielleicht 3 Spieltage, dann könnten da die Tore und die Punkte fließen und 11 Millionen sind ein Schnäppchen.
Das ist der erste Spieler, wo wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, Nick, weil ich bin jetzt auch nicht komplett bei der Panik, aber zumindest schon mal so ein bisschen Schweiß, Angstschweiß habe ich auf der Stirn, wenn ich an Maxi Bayer denke, was auch mit Serhou Guirassy zu tun hat. Und wenn ich dran denke, dass im Prinzip diese Rolle beim BVB, die Bayer jetzt spielt, das ist, was Füllkrug gespielt hat. Und diese körperliche Präsenz, die es bedarf in dieser Rolle, die hat Maxi Bayer nicht. Und für meine Begriffe ist das auch ein Problem, warum es beim BVB im Moment nicht funktioniert hat. Gegen Frankfurt spielt der Adeyemi, der hat das natürlich auch nicht. Und da hast du 2 Spieler, die ihre Stärke vor allen Dingen dann haben, wenn sie viel Platz haben. Und diesen Platz haben sie in dieser Position einfach nur relativ selten. Ja, es sei denn, man liegt erstmal vorne und kann kontern. Ja, aber diese Situation muss man sich erstmal erarbeiten. Guirassy ist einer, der kann das natürlich. So, und dann denke ich, wenn Guirassy kommt, der ist vorne als Mittelstürmer gesetzt. Und dann ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass Maxi Bayer in diesem System von Şahin regelmäßig einen Startelfplatz bekommt. Also da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn vermutlich halten, weil die Spieler, die richtig performen in dem Preisbereich, die bekommt man jetzt vermutlich nicht mehr, weil sie woanders sind. Vielleicht hat man die Möglichkeit, jemand, der BVB-Fan ist in eurer Community, Bayer vielleicht einen Spielertausch zu machen, wo man einen anderen, einen Ekitike oder vielleicht auch einen Kleindienst in irgendeinem Tauschoption macht, würde ich lieber machen. Also ich sehe die Stammplatzgeschichte bei Bayer sehe ich ein bisschen vorsichtiger als du und generell sehe ich ihn halt in dieser Rolle als einzige Spitze vorne, sehe ich ein bisschen skeptisch. Und wenn wir zurückschauen, in Hoffenheim hat er stark gepunktet, aber halt dann, wenn er getroffen hat. Ja, Bayer war auch in Hoffenheim keiner, der wirklich gute Punkte gemacht hat. Ich bin da nochmal reingegangen in die letzte Saison, wenn er nicht geknipst hat. Und dann ist die Frage, wenn ein Weltklasse-Stürmer wie Niklas Füllkrug beim BVB, ich glaube, was waren es, 14 Saisontore oder so nochmal? Ist die Frage, ob Bayer dann 25 macht.
Ich würde klar damit argumentieren, dass Dortmund in der Vorbereitung bis auf das letzte Spiel immer eine Doppelspitze aus Stoßstürmer und flexiblem Stürmer gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, warum man jetzt alle Stürmer außer den verletzten Guirassy abgegeben hat. Also ich habe eigentlich letzte Woche noch gesagt, jetzt auf Allaire setzen wäre spannend. Der wird jetzt vielleicht noch 2-3 Spiele spielen, nachdem das nicht so ganz funktioniert hat. Es ist also für mich absolut unverständlich, warum man das so gemacht hat. Aber die Vorbereitung sah eigentlich so aus, als würde man immer gehen wollen mit Sabitzer Kroos auf der Doppelsechs, Brandt auf der 10 und dann ein Doppelsturm aus eben Guirassy und dann Adeyemi oder Bayer. Wobei der andere dann halt diese Linksaußen-Hybridrolle noch spielen kann, also vor allem Adeyemi im Duell mit Gittens dann.
Malen auch noch da, der das auch noch könnte.
Könnte es relativ, aber war ganz schön schrecklich.
Findest du nicht? Ich finde, ja, aber er hat ja auch noch nicht vorne gespielt. Ich finde die vorne eigentlich immer nicht so. Ach so, du meinst
vorne mit drin. Ja, vielleicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht sehen wir jetzt nächste Woche eine Doppelspitze aus Malen und Bayer oder so. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass man Malen versucht in diese Stürmerrolle
reinzubringen. Ja, das ist ja das, was ich meinte, dass ich ihn da vorne durchaus ganz okay finde. Aber ja.
Ja, also ich glaube eher nicht, dass Malen zusammen mit Guirassy spielt. Ja, da bin ich mir unsicher. Und man hat halt in Stuttgart gesehen, Guirassy kann auch mit einem zweiten Stürmer spielen.
Absolut. Also das funktioniert sehr gut.
Der hat mit Undav perfekt funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, wenn Guirassy fit ist und die kriegen da die Doppelspitze rein, Bayer Guirassy. Und dann wird das ordentlich abgehen können, diese Saison.
Ja, dann müsste er halt nur irgendwen opfern. Also entweder einen von seinen 3 Innenverteidigern. Gut, Nico Schlotterbeck hat sich selbst rausgenommen mit der gelb-roten Karte erstmal. Aber das ist die Frage, ob Şahin das macht. Oder er muss halt Sabitzer zurückziehen und dann kann Can nicht spielen. Das sind halt so die Probleme. Deswegen, ich sehe die Gemengelage sehr kompliziert beim BVB und deswegen tue ich mir schwer mit den 11 Millionen für Maxi Bayer.
Ein Innenverteidiger opfern funktioniert aktuell nicht, weil ja der linke Innenverteidiger gleichzeitig auch der Linksverteidiger ist. Also du würdest ja niemals mit Adeyemi oder Bayer als Viererketten-Linksverteidiger starten.
Aber jetzt, wo Schlotterbeck gesperrt ist, kannst du natürlich Benzebaini reinbringen als Linksverteidiger oder wenn der Kauto spielen kann, kann Riasson links spielen.
Ja, das ist richtig. Ich gehe davon aus, dass Benzebaini die Linkshalbrolle genauso, das hat er in der Vorbereitung auch gemacht, genauso übernehmen wird, wie Schlotterbeck sie gespielt hat. Aber damit gewinnst du ja keinen Platz offensiv für den zweiten Stürmer.
Opfern in dem Sinne Systemwechsel. Ja, dann von der Dreierkette weggehen zur Viererkette.
Gewinnst du ja keinen Platz im Sturm. Also wir hatten ja das Thema, wie du beide Stürmer aufs Feld kriegst quasi.
Naja, du könntest dann in 4-4-2 spielen, ne? Das wäre dann möglich.
Ja, aber dann opferst du ja auch wieder einen Zentrumspieler eigentlich. Also, ja, ich stimme dir zu, du musst halt irgendwie entweder Can oder Groß oder Sabitzer sind wahrscheinlich, also Brandt wirst du wahrscheinlich nicht rausnehmen, aber einer der drei ist dann derjenige, der da für den zweiten Stürmer vom Feld gehen müsste.
Also es ist kompliziert, ihr hört es und könnt dann schauen, ja, welches eure Herangehensweise ist bei Maxi Bayer. Ja, das wird nur die Zukunft zeigen, wie es da aussieht. Ja. Wir bleiben aber bei teuren Stürmern. Wir gehen sogar marktwerttechnisch nochmal ein gutes Stück nach oben. Victor Boniface, über ihn haben wir schon gesprochen und seinen spektakulären Fallrückzieher, wo er Haidaras Kopf fast ins Tor geschossen hat. 5 Punkte bislang und dafür das Preisschild von 14,36 Millionen. Wobei, lass uns den Boniface mal hinten anstellen, weil wir waren gerade bei Dortmund. Marcel Sabitzer ist einer, der auch in diese Gemengelage hier reingehört, zu Panik oder Piano. Den ziehe ich gerade mal vor, Nick. Ist eigentlich Quatsch, dass wir dann wieder zu Dortmund zurückkehren. Sabitzer 7,77 Millionen, der Marktwert. 3 Punkte erst bislang. Wie siehst du die Situation bei Marcel Sabitzer? Erstmal, ich glaube, einig sind wir uns, dass er eigentlich gesetzt ist. Auch wenn du ihn gerade als einen der möglichen Kandidaten, der dann raus muss, wenn man mit zwei Spitzen spielt. Aber ich glaube nicht, dass es Sabitzer treffen wird.
Es würde mich auch überraschen, wenn es Sabitzer trifft, aber eher als Brandt. Und also für mich ist klar,
wenn du Trainer wärst. Wenn du Trainer wärst, ja. Aber bei Nuri Sahin,
Ja, aber Brandt hat gerade die Rückennummer 10 bekommen, man hypt ihn gerade im Verein sehr hoch. Also das würde mich sehr überraschen, wenn man ihn jetzt nach 1-2 ein bisschen wackeligeren Spielen rausnimmt, zumal Sabitzer ja auch keine Top-Leistung gebracht hat.
Nein, darum.
Für mich ist halt Can klar der Kandidat, der einfach rausrücken muss oder halt Groß, die beide eher ein bisschen zu defensiv sind. Beide machen diese offensiven Läufe nicht, die halt Sabitzer so gut gemacht hat. Der BVB war letzte Saison, wenn er gerade mit dieser Sabitzer-Rolle richtig effektiv war, waren das die Momente, wo Sabitzer aus dem Mittelfeld nach vorne gestoßen ist, was er so gerne macht. Von daher, ich erwarte, dass Sabitzer mittelfristig wieder ein Stückchen tiefer spielt und dann werden auch die Punkte wieder kommen, glaube ich. Er hat wirklich viel gezeigt, dass er gut punkten kann. Auch bei den Bayern hat er ja, wenn er gespielt hat und da er gute Spielzeit hatte, hat er immer richtig gut gepunktet. 7 Millionen oder 7,77 Millionen sind jetzt für mich definitiv ein Preis, wo ich sage, ja, der ist noch gerechtfertigt. Da würde ich den auf jeden Fall halten. Ich würde vielleicht nicht so weit nach oben gehen vom Preis. Also wenn ich ihn kaufen muss, ist es wahrscheinlich bei 8, spätestens 8,5 meine Oberschmerzgrenze, um ihn zu kaufen. Aber aktuell für den Preis und für das, was man sich erwarten kann, mittelfristig auf jeden Fall ein Spieler, den ich behalte, wo ich Piano sage.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Sehe ich 100% genauso. Das ist für mich ein Einstiegspreis bei Marcel Sabitzer. Ich glaube auch, die Punkte werden kommen, wenn sich das beim BVB insgesamt so ein bisschen eingeschliffen hat. Gut, und keine Überraschung, dass wir jetzt über Victor Boniface sprechen. Nick, 5 Punkte, 14,36 Millionen. Ich wollte es gerade nochmal kurz wiederholen, was machen wir mit dem Nigerianer von Bayer Leverkusen?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Victor Boniface war ähnlich wie Bayer letzte Saison schon nicht der beste Rohpunkte, hat vor allem über diese beeindruckende Torquote die vielen, vielen Punkte erzielt, die überragend war, das muss man sagen. Er nimmt sich auch jeden Schuss, den er irgendwie kriegt, hat er letzte Saison gemacht, macht er auch diese Saison noch. Aber ich glaube, insgesamt, man hat es jetzt schon so ein bisschen gesehen, Leverkusen so ein bisschen flacht's ab, obwohl man sich personell verstärkt hat. Von daher, ich glaube, die Tore werden ein bisschen runtergehen und dann werden auch die Punkte ein bisschen runtergehen. Für mich sind 14 Millionen aktuell, ja, 14,36 sind es genau genommen, sind mir zu teuer. Auch hier wieder das Thema in der großen Community, würde ich ihn nicht unbedingt verkaufen. Mhm. Aber eigentlich ist für mich ein Marktwert, wo ich sage, da bin ich bei Boniface in so 10 bis 15 Millionen, 10 bis 12 Millionen. Das ist für mich so ein, wo ich sage, das ist ein realistischer Marktwert. Da würde ich vielleicht auch zuschlagen. Aber 14,36 mir eigentlich zu teuer.
Zumal jetzt auch halt die englischen Wochen starten und Patrick Schick sicherlich auch seine Einsatzzeiten bekommen wird. Wir haben es zuletzt bei Leverkusen gehabt, dass sie international eher ihre B-Truppe gebracht haben. Ich glaube, dass das ein Unterschied ist, ob du Europa League spielst oder ob du Champions League spielst. Ich glaube jetzt nicht, dass sie in die Champions League Partien so reingehen werden und sagen, die, die in der Bundesliga nicht so viel spielen, spielen jetzt in der Champions League. Deswegen habe ich auch da Sorgen und bin aber auch bei dir. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie eure Liga strukturiert ist. Ja, bekommst du für das Geld auch wirklich dann einen anderen, ich weiß nicht, Ekitike beispielsweise. Sehr ähnliches Preisschild. Ich hätte lieber Ekitike. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nick.
Boah, also ich bin auf jeden Fall bei Ekitike.
Okay.
Also auf jeden, ja. Aber hundertprozentig. Ja. Oder bei Marmoush oder also Frankfurter Stürmer aktuell. Ja, klar. Empfehlenswert.
Ja. Can Uzun. Ne?
Ja. Na, da würde ich noch nicht reingehen, weil er noch in der Rotation spielt. Ja. Aber
nee.
Also okay. die beiden Angreifer in Frankfurt auf jeden Fall. Also es gibt ja auch noch andere richtig gute Stürmer, aber ja, Boniface eher für mich jemand, den ich abgeben will.
Ja. Ja, er wird seine Spiele haben, wo er fantastisch punktet. Ja, aber das muss er natürlich auch, wenn er über 14 Millionen kostet. Ja, dann muss er das drin haben, sonst lohnt er sich gar nicht. Aber das Risiko, dass er halt häufiger mal nicht spielt und vor allen Dingen, dass er jetzt zweimal sehr mäßig nur gepunktet hat, ohne Tor, gibt einem auf jeden Fall zu denken zu dem Marktwert. Auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Angreifer, Benjamin Šeško von RB Leipzig. 12,53 Millionen, ist also günstiger als Boniface, hat aber dieselbe Punktzahl bislang geholt, nämlich 5 aus den ersten beiden Spielen. Diesen großen Erwartungen in ihn, dass jetzt der Knoten aber mal so richtig platzt in dieser Saison, bislang konnte er das nicht erfüllen. Wie siehst du die Situation um Šeško?
Ja, bei Šeško ähnliches Thema, ne? Vor allem durch Tore richtig krass, hat wirklich ein unfassbares Saisonfinish mit 7 Toren am Stück. Auch in der Saison schon mal eine kleine Serie gehabt. Ist halt immer die Frage, hat er diese Serie jetzt gerade oder nicht? Er scheint so einzeln nicht ganz so viel zu treffen, aber dann immer wenn er in der Torlaune ist, dann fließt es einfach. Ohne Tore sind die Punkte einfach nicht gut genug. Mit 12,5, ja, aber es ist halt, ich habe eben bei Boniface gesagt, zwischen 10 und 12 ist er für mich wert. Ich glaube, 12,5, das ist dann auch einfach so grob die Richtlinie, die man halt für so einen eigentlich torgefährlichen Stürmer von einem Top-Club bezahlen muss, wenn man ihn haben will. Auch hier werden die Tore irgendwann wieder kommen. Auf lange Strecke wird er sich wahrscheinlich dann lohnen, denke ich. Also es ist halt immer die Frage, will man ihn jetzt irgendwie 3-4 Wochen ohne Tor durchschleppen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann wieder die Serie startet? Oder sagt man dann eher, ja, ich gebe ihn jetzt ab und versuche dann in die Serie einzusteigen. Dann muss man natürlich auch Glück haben, dass er dann genau dann auf den Markt kommt. Ne? Also, ja, ist ein bisschen schwierig. Dazu, Champions League beginnt bald, könnte es wieder ein bisschen Rotation geben, auch mit Yusuf Paulsen, der da vorne mitspielt. Mhm. Könnte auch wir haben es jetzt einmal gesehen, eine Dreierkette mit nur einem Zehner. Könnte natürlich auch sein, dass man eine Dreierkette mit Doppelzehn spielt und nur einem Stürmer. Also,
ja, ja.
Es ist so ein bisschen riskant. Ich glaube, für 12,5 würde ich ihn aktuell nicht behalten wollen.
Hm.
Aber ich sehe auch genug Leute, die sagen, ja, das ist was, wo ich reingehe, für mich halt persönlich in meiner Com generell möglichst keine Leipziger. Ich glaube, ich habe nur David Raum aktuell bei mir in der Com und vor allen anderen bin ich zurückgescheut. Bin da Idealist und kaufe möglichst wenig Leipziger tatsächlich.
Ja. Ich sehe es bei Šeško so ein bisschen, ich würde ihn eher holen als Boniface. Ich finde nämlich die Konkurrenz im Angriff bei den Leipzigern ist eine andere als in Leverkusen. Ich finde Šeško und Openda sind schon ganz klar das Sturmduo, was heraussticht. Natürlich Yusuf Paulsen und sein Wert und irgendwie spielt er dann doch immer mal wieder. Und trotzdem qualitativ ist natürlich Benjamin Šeško für meine Begriffe da deutlich höher einzuschätzen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie dann nur mit einer Spitze und so weiter gespielt wird. Ob das allerdings so die Paraderolle von Openda ist, da würde ich zumindest so ein kleines Fragezeichen dran machen. Deswegen glaube ich, dass Šeško mehr Minuten bekommt als Boniface. Und die Tore, wie du es gesagt hast, werden kommen. Jetzt am dritten Spieltag geht es zu Hause gegen Union. Da vielleicht schon eine Möglichkeit zu knipsen. Ich bin bei Šeško eher so zwei Drittel Piano und nur ein Drittel Panik. So wäre es meine Einschätzung bei ihm. Gut, wir bleiben in Leipzig. Nick, Xavi Simons, 15,78 Millionen ist der Marktwert. Viel Tamtam, dass sie ihn nochmal ausleihen konnten. Super Sache. Dementsprechend hoher Marktwert, aber 4 und 2 Punkte, das ist eben auch nicht das. Also ein Schnitt von 3 Punkte ist zu wenig, wenn man einen Spieler holt wie Xavi. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist er das Geld wert, mittelfristig?
Ja, ich hatte gestern drauf geguckt, da war er noch fast 1 Million günstiger. Entsprechend muss man fast jetzt nochmal neu betrachten. Letzte Saison hatte Xavi auch immer mal wieder Ausrutscher nach unten. Jetzt gibt es eben 2, 3 Spieler am Anfang, wo es nicht so 100% bei ihm läuft. Er hat ja die Vorbereitung auch wieder, ist wenig in Leipzig gewesen, muss jetzt wieder reinkommen, auch wieder einen neuen Partner. Das hat letzte Saison auch immer, glaube ich, ein bisschen gebraucht, bis dann Olmo fit war, hat sich dann mit Olmo eingefunden. Vorher hat er dann, mit Forsberg was, wo die so ein bisschen hin und her gesucht haben quasi, wie das Duo jetzt aussieht. Ja, gib denen mal 2, 3 Wochen, dann werden da die Punkte auch wieder kommen. Also da würde ich definitiv am Spieler festhalten, abgesehen davon, dass ich den Spieler nicht mag.
Ja, auch da bin ich in allen Punkten bei dir. Sehe ich auch so. Und ihr seht es offensichtlich ja auch so, denn wenn er jetzt über Nacht ich habe heute Morgen erst die Marktwerte rausgesucht. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen, aber scheint es ja so zu sein, dass ihr draußen auch denkt, wenn Xavi für knapp 15 Millionen auf dem Markt ist, dann muss ich reingehen. Ja, steht also nämlich schnell.
Jetzt, nach den 2 Punkten ist er von knapp 17 auf 14,95 Millionen gefallen.
Ja.
Und jetzt auf heute hoch auf 15,79, also 800.000 nach oben.
Ja. Ja, ich denke, die 17 hat er dann nach einem guten Spiel, ist er schnell wieder bei 17, 18 Millionen. Ja, also ich glaube, selbst marktwerttechnisch gesehen ist bei Xavi noch Luft nach oben. Ja. Trotz seiner knapp 16 Millionen. Gut, wir gehen noch einmal zurück zu den Bayern. Joshua Kimmich ist ein Ausnahmefall, sage ich mal, weil er ist von allen, die wir jetzt erwähnt haben, der die meisten Punkte schon hat, nämlich 7, einmal 2, einmal 5 Punkte. 14 Millionen der Marktwert und trotzdem 5 Punkte war im Prinzip das bei ihm der absolut untere Rand, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. 2 Punkte sind im Prinzip nicht vorgekommen, wie am ersten Spieltag in Wolfsburg. Ist Kimmich jetzt noch der Spieler, der uns wie ein Metronom die Punkte reinregnen lässt? Oder hat sich irgendwas verändert bei den Bayern, dass man sagt, 14 Millionen für einen Spieler, der vielleicht 3, 4, maximal 5 Saisontore macht, ist zu wenig. Ist zu viel.
Ich dachte gerade, willst du 18 Millionen zahlen?
Nee, ich wollte dich verwirren. Ja, es ist mir gelungen. Ja,
ja, bei Kimmich bin ich tatsächlich der Meinung, er hat jetzt gegen Freiburg 5 Punkte wieder gemacht. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, wo es bei ihm hingeht. Er hat das Potenzial, richtig stark zu punkten und das wird er wahrscheinlich auch machen. Am Ende muss man halt sagen, er hat das Potenzial, der beste Mittelfeldspieler in Kommune zu sein. Er spielt bei Bayern, auch das kostet immer noch mal extra. Wir hatten das Thema eben schon mal, als wir über Boye gesprochen haben. Bayern-Stammspieler kosten immer noch mal 1, 2 Millionen mehr als jetzt ein Spieler von, keine Ahnung, nehmen wir beispielsweise Maxi Arnold von Wolfsburg, der wird da immer ein bisschen günstiger sein als der Kimmich. Dafür hast du bei Kimmich auch weniger Ausrutschpotenzial nach unten oder vielleicht sogar ins Negative. Ich glaube, ich würde Kimmich aktuell nicht kaufen, aber wenn man halt an das Potenzial glaubt und auch dazu bereit ist, für Bayern-Spieler überzubezahlen, da bin ich persönlich halt immer vorsichtig. Also ich gewinne lieber mit kleineren Vereinen in Anführungszeichen und bin bei den Bayern. Also klar, bei einem Harry Kane würde ich vielleicht auch mit reingehen, wenn ich gerade das Geld übrig habe, zum Saisonstart jetzt noch nicht. Aber bei Kimmich oder ähnlichen Spielern bin ich dann persönlich immer ein bisschen vorsichtiger. Aber wer sowieso sagt, ja, für Bayern-Spieler, für die Konstanz bezahle ich lieber mehr, glaube, der macht damit Kimmich immer noch wenig falsch diese Saison.
Ja, es gibt eine Sache, die mir bei Kimmich Sorgen macht, und das sind die Standardsituationen. Da war ja nun erster alles bei den Bayern und jetzt schießt er einfach nicht mehr jeden Standard. Und ich glaube, dass das schon dazu führt, dass er schwächer punkten wird als in den vergangenen Jahren bei Comunio. Immer noch stark, aber dann eher in dem Bereich, wo ich sage, da lasse ich eher die Finger davon. Ja, zumindest wenn das müssen wir natürlich im Auge behalten, kommt Kimmich jetzt wieder zurück und darf alle Ecken und Freistöße schießen oder nicht? Ja, weil wenn das ist natürlich immer, das sind ja auch eben so Punkte, die bei Maxi Arnold und bei einem Vincenzo Grifo immer dazu geführt haben, dass sie sehr gut gepunktet haben. Ja, und das ist meine Sorge, die ich habe, was die Standards bei den Bayern angeht. So, Update ist jetzt auch durch bei mir, Nick. Da würde ich sagen, können wir reingehen auf die andere Seite der Medaille. Ausreißer oder Ausrasten? Also, Spieler, die richtig gut begonnen haben. Und wir schauen dann drauf, wie wir die langfristige Prognose sehen. Ja, und mit wem könnten wir besser anfangen als mit einem Tabellenführer? Paul Wanner, mittlerweile der Marktwert bei 11 Millionen. Ich weiß noch, dass wir irgendwann über ihn gesprochen haben und ich gesagt habe, weiß ich nicht, da stand er bei 7, ist mir zu viel. Sehe ich jetzt, habe ich so ein bisschen Ei im Gesicht jetzt, würde man sagen, bei Paul Wanner, der jetzt 11 Millionen kostet. In jedem Spiel getroffen, 2x10 Punkte gemacht. Glaubst du, das ist auch was, was er auch nur annähernd bestätigen kann, wenn wir weitermachen in der Saison?
Für mich definitiv die Kategorie Ausrasten. Wirklich, Paul Wanner ist so ein toller Spieler. Die aktuellen Punkte, ja, also ich erwarte jetzt nicht von ihm jede Woche 10 Punkte. Und 11 Millionen sind schon happig, aber trotzdem, Wanner ist gesetzt. Er dürfte immer wieder ordentliche Zähler sammeln. Und bei Jan-Niklas Beste hätte auch niemand vermutet, dass er so konstant abliefert. Und es erinnert mich so ein bisschen an auch Stöger bei Bochum zum Beispiel oder so. Es gibt auch bei den kleinen Vereinen immer, häufig Amiri bei Mainz, genau. Es gibt immer so einzelne Spieler, die für die Spielstruktur so wichtig sind, dass sie gegen jeden Gegner einfach immer so viele Spielanteile haben werden. Dann auch bei Heidenheim gerade mit den schnellen Flügeln immer wieder die tiefen Bälle spielt und so weiter und so fort. Also da werden auf jeden Fall die Torschussvorlagen kommen. Auch die eigenen Tore werden immer mal wieder dabei sein, vielleicht nicht wöchentlich. Und dann bin ich ganz klar der Meinung, die 11 Millionen, die würde ich aktuell definitiv zahlen für Paul Wanner.
Okay. Ja, ich tue mir immer da noch ein bisschen schwer, aber mit deinen Argumenten hast du 100% recht. Ich glaube, dass er auf jeden Fall ist er gesetzt und auf jeden Fall wird er gut punkten. Also da macht er nichts verkehrt. Es gibt vielleicht Leute, die dann mehr Punkte machen, die im Moment in dem Preisbereich liegen, nur wir wissen im Moment nicht, wer das ist. Bei Wanner, glaube ich, kann man schon relativ sagen, da habt ihr wirklich einen Top-Einkauf gemacht und mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten gehabt, was den Sprung angeht von der zweiten in die erste Liga, als ich das getan habe. Deswegen ziehe ich meinen Hut für allen, die früh an Paul Wanner geglaubt haben. Nächsten, den wir hier auf der Liste haben, ich habe eben ihn schon mal im Vorbeigehen angesprochen, Tim Kleindienst, 14,16 Millionen. In beiden Spielen jeweils getroffen, 7 und 12 Punkte hat er gemacht bis hierhin. Steht also schon bei 19 Punkten nach 2 Spieltagen ist damit aufgestiegen zur Riege der absoluten Premium-Stürmer bei Comunio, was auch den Marktwert angeht. Ist das gerechtfertigt?
Ja, ich hatte gedacht, dass das nicht so gut funktioniert, aber Stöger und Kleindienst richtig gut gestartet bei Gladbach. Das Problem bleibt weiter halt die Defensive, aber das kann Kleindienst ja egal sein. Das Ding ist, und das klingt vielleicht ein bisschen lustig jetzt, weil sie halt gegen Leverkusen gespielt haben, aber die Defensiven, gegen die sie gespielt haben, waren nicht gerade stabil. Also Leverkusen hat jetzt auch 3 Buden gegen Leipzig gekriegt und so. Also da ist schon davor 2 gegen Stuttgart, die ja auch nicht so gut, bei denen es ja auch nicht so gut läuft insgesamt. Von daher muss man sagen, die Defensive bei Leverkusen, die hakt aktuell. Und jetzt kommt halt, ja, Stuttgart, Frankfurt, Union, gerade bei Frankfurt, die relativ stabil stehen, Union, die sowieso sich immer einmauern. Da bin ich dann doch irgendwie so langsam kritisch, wie lange das weitergeht bei Kleindienst. 14 Millionen sind mir aktuell, ich weiß nicht, 5 Millionen zu viel. Also so bei 9, 10 Millionen sage ich auf jeden Fall reingehen. Vielleicht auch noch bei den 11, die Wanner kostet. Also da bin ich bei Kleindienst auch wieder dabei. Wobei ich Mittelfeldspieler generell sind ja immer ein bisschen teurer. Wo ich sage, da bin ich, oder es ist schwerer, Mittelfeldspieler in der Spitzenklasse zu bekommen. Da bin ich bereit, auch nochmal 1, 2 Millionen mehr zu zahlen. Von daher, ich glaube, man kriegt ähnlich starke Spieler so auf die mittelfristigen Punkte, auch im Bereich so 11 Millionen. Da würde ich aktuell eher nicht zuschlagen, glaube
ich. Ich bin ein riesen Kleindienst-Fan, ich würde es machen. Ich finde das so, dieses Tor, was aberkannt wurde mit dem Kopf da, das ist eines meiner Lieblingstore. Schade, dass es nicht gezählt hat gegen Leverkusen. Ja, aber wir hatten diese Diskussion schon im Vorfeld der Saison, Nick, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann ging es darum, welche Spieler kommen denn in Frage, vielleicht Harry Kane zu ärgern, was die Torjägerliste angeht. Ich habe da mal ganz optimistisch Tim Kleindienst ins Spiel gebracht und wurde vehement wurde ich da der Lächerlichkeit preisgegeben und du hast da dein Veto eingelegt. Klar, nach zwei Spieltagen will ich jetzt nicht sagen, guck mal, er hat doppelt so viele Tore gemacht wie Harry Kane, Tim Kleindienst. Ja, aber ich bin ein Riesenfan, ich würde reingehen für 14,16. Neben, ich glaube, Kleindienst und Ekitike, das sind die im Moment für mich die beiden hochpreisigen Stürmer, die ich am liebsten in meinem Team hätte. Denke ich. Also, ohne, kann sein, dass, weil es jetzt aus der kalten Hose ist, dass ich da einen vergesse. Aber ja. Also ich bin Fan, ich würde die 14 zahlen. 5
Millionen.
Wer hätte
gedacht, dass wir heute noch Breaking News bekommen, Flo?
Was denn?
Robert Sko unterschreibt bei Union Berlin.
Oh,
ist okay. Gerade frisch reingekommen vor 5 Minuten.
Ja, direkt Blitzreaktion, Misstrauensvotum gegenüber Tom Rothe.
Ich glaube eher für die rechte Seite.
Meinst du?
Also da haben sie ja zuletzt Jovanovic immer noch verletzt, Trimmel Haberer rotiert. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht Sko jemand, der auch rechts spielt. Also da fand ich ihn auch nochmal deutlich besser letzte Saison bei Hoffenheim.
Das habe ich ist gar ja auch nicht eigentlich Kopf, seine dass gelernte er auch rechts Seite. Gespielt hat. Ja,
okay. Ist ja eigentlich auch seine gelernte Seite. Er ist Linksfuß, aber eigentlich ist er gelernter Rechtsaußen. Hm. Der kam damals zu Hoffenheim als Torschützenkönig in der, ich glaube, in der dänischen Liga, weil er immer wieder diesen Robben-Move nach innen und in den Winkel gezirkelt hat. Und ist dann erst als der einzige Linksfuß-Left im Kader zum Linksverteidiger umgeschult worden damals.
Gut, ist interessant. Haben wir das untergebracht? Ich habe jetzt vergessen, diesen Breaking-News-Button hier zu hauen, aber das könnt ihr euch, diese Musik könnt ihr euch im Kopf denken. Ja? Und wo wir gerade bei Musik sind, Nick, da kommen wir zu unserem nächsten Spieler.
Ich bin Felix Agu, Felix Agu, einfach Felix Agu. Was willst du tun?
Ja, was willst du tun gegen Felix Agu? 4,84 Millionen, moderater Marktwert im Moment dafür, dass er 11 Punkte gemacht hat in Augsburg. Gut, da hat er getroffen, aber was mich beeindruckt hat, vor allen Dingen sind auch die 6 Punkte, die er gegen den BVB gemacht hat. Sprich, steht schon bei 17 Punkten. Bevor ich hier meine grün-weiß eingefärbte Meinung zu Felix Agu weitergebe, darfst du erstmal deine neutrale Sicht auf den Bremer Schienenspieler hier zum Besten geben.
Ja, da musst du aber so ein bisschen die entscheidende Frage vielleicht doch als Bremer beantworten. Wie lange kann er sich denn gegen Derek Köhn durchsetzen? Also das ist für mich die entscheidende Frage. Das Potenzial zu großen Punkten hat er, das hat er ja schon bewiesen. Wir hatten ihn auch vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal als einen der möglichen Überraschungskandidaten, hattest du ihn genannt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bei denen, die richtig gut waren nach dem Saisonstart, nach dem ersten Spieltag.
Ja.
Letzte Woche war es, Entschuldigung. Aber sportlich ist es bei ihm immer auch so ein bisschen wackelig. Also sportlich könnte es dann immer doch mal die Wackler geben, die ihm Bankplatz bescheren. Deswegen aktuell für mich definitiv ein Kaufspieler. Also 17 Punkte für nicht mal 5 Millionen, für mich relativ klar. Aber man sollte mittelfristig sehr, sehr vorsichtig sein. Also vielleicht ist da sich verhalten, freuen, die bessere Kategorie gegenüber ausrasten.
Ja, aber ich würde jetzt auch noch reingehen und was ich halt von ihm sehen wollte, das war die defensive Stabilität, die mir in Augsburg im Vergleich zu früher deutlich besser gefallen hat. Und das hat er gegen Dortmund bestätigt und hat halt, obwohl logischerweise bei einem 0:0 er ohne Torbeteiligung war, 6 Punkte gemacht. Und das ist was, was jetzt nicht typischerweise bei ihm im Köcher war in der letzten Saison. Also ich finde ihn schon stark verbessert. Die Frage mit Derek Köhn kann ich halt ganz schwer nur beantworten. Also war Köhn sicherlich einer der besten Zweitligaspieler auf der linken Seite. Dann der Wechsel zu Galatasaray, wo es dann nicht so funktioniert hat. Und nach einem halben Jahr kommt er jetzt zurück in die Bundesliga. Wenn Agu anders performt hätte an den ersten beiden Spieltagen, dann würde ich sagen, ja, da wird direkt, der ist geholt worden, um zu spielen. Ich glaube, so klar kann man das jetzt nicht mehr sagen, zumal er halt auch ausgeliehen ist und die Kaufoption ist für Bremer Verhältnisse relativ hoch. Und dann ist eben die Frage, wenn sich Agu jetzt in der Form weiterentwickelt, ob dann Köhn überhaupt an ihm vorbeikommt. Ja, das ist dann auf jeden Fall eine berechtigte Frage, wo es schwierig ist, da eine Antwort zuzufinden. Ja, wenn ich reinschaue in die Statistik gegen den BVB, da fällt halt vor allen Dingen auf, was er enorm gesteigert hat im Vergleich zur letzten Saison, ist seine Passquote, 91% Passquote bei Felix Agu, der halt ein sehr fehleranfälliger Spieler war in der Vergangenheit. Und da habe ich das Gefühl, dass er daran gearbeitet hat, nicht mehr so viele Leichtsinnsfehler drin hat. Und deswegen, glaube ich, stellt es sich jetzt erstmal, solange er diese Form bestätigt, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, dass Werner da wechselt. Und er wechselt dann auch ungern. Ja, das wissen wir von Ole Werner. Ja, auch wenn man mal in Überzahl ist, nicht die Mannschaft verwirren mit irgendwie noch einem Offensivspieler oder so in der Schlussphase. Das kannst du in der 90. Minute machen. Ja, vielleicht, wenn du ganz risikobereit bist. Ja, wer es in Bremen nicht mitbekommen hat, da gab es relativ viel Stunk nach dem Spiel gegen BVB, weil man eben nicht mutig genug war nach dem Platzverweis für Dortmund. Sehe ich übrigens auch so. Ja, aber diese konservative Art von Ole Werner kommt Agu jetzt eigentlich eher da entgegen, aus meiner Sicht. Die Frage, die ich mir stelle, könnte Köhn auch sowas wie ein Linksaußen spielen? Könnten die zusammen spielen auf der linken Seite? Nick, du kennst, glaube ich, Köhn besser als ich.
Ja, aber in welcher Welt spielt Bremen eine Viererkette?
Also nee, als
linker Halbspieler vor einer Dreierkette
genau,
sehe ich
nicht. Nein, also praktisch die Position, also wir haben jetzt, sagen wir mal, wenn wir vorne, Werder spielt jetzt ja so einen verkappten Dreiersturm im Moment. Mit Schmid, Duxch und Ndjinma. Das war gegen Dortmund der Fall.
Ja, aber da spielt man ja linkshalb spielt ja eine zweite Spitze.
Spielt Ndjinma, genau.
Und ja, rechtshalb spielt so ein OM quasi.
Genau, ja. Könnte die in Ndjinma-Rolle theoretisch gesehen auch einen Derek Köhn einnehmen? Der dann natürlich also, andere Wege macht. Nee, findest du nicht. Okay. Ja, das war also jetzt eine Frage.
Könnte es relativ, ja. Ne? Christian Groß war bei euch jahrelang Stammsechser.
So von ist daher, es.
Wer weiß das schon?
Legende, ja.
Aber, boah, also da würde ich dann schon fragen, ob Ole Werner noch der Richtige für Werder ist,
ja. Wenn das passiert. Okay. Das wäre jetzt auch, ich dachte aber nur, manchmal. Er hat ja Mitchell Weiser in der letzten Saison, ich glaube, ein, zwei Mal in dieser offensiven Rolle, in dieser ganz offensiven Rolle gebracht. Ja, ob das so eine Überlegung ist. Wir wissen, dass Xabi Alonso ja auch ein ähnlicher Trainertyp wie Ole Werner, ja, auch optisch, sag ich mal, auf Augenhöhe. Und der hat es ja mit Grimaldo auch ein, zwei Mal gemacht oder mit Frimpong, ja, dass die weiter vorne agieren. Ja, gut. So viel zu Felix Agu. Und dann würde ich sagen, sind wir schon wieder beim BVB. Während wir bei den Krisen über Bayer und Sabitzer sprechen, müssen wir über den Raketenstart von Pascal Groß sprechen. Also der zweitbeste Groß, der je in der Bundesliga gespielt hat, glaube ich, kann man sagen. 14,62 Millionen ist sein Marktwert. 9 Punkte beim Auftakt gegen Frankfurt, da hatte er eine Torvorlage. Ja, aber jetzt auch in Bremen 8 Punkte, das ist natürlich Bock. Stark. 17 Punkte ohne Tor für Pascal Groß. Dementsprechend der Marktwert enorm angestiegen. Wie siehst du die Situation beim BVB-Mittelfeldspieler, Nick?
Ja, ist halt ein sehr passstarker Spieler. Sehr viel, sehr aktiv, sehr häufig den Ball am Fuß und das lässt ihn sehr, sehr gut punkten. Schon 15, 16 und 16, 17 hat er damals ja in der Bundesliga richtig ordentlich abgeliefert. Über 100 Comunio-Punkte geholt früher. Jetzt beim BVB ist noch viel mehr drin. Ausrasten, liebe Comunio-Freunde.
Ja, und da ist es halt so, ganz anders als bei Joshua Kimmich, ja, Groß tritt die Ecken. 12 Ecken hat er schon getreten, ja, das sind die meisten in der Bundesliga. Ich habe jetzt gerade nochmal in die Statistik reingeschaut. Und natürlich, wenn er die Hoheit hat über die Standardsituation, das macht extrem viel aus, punktetechnisch gesehen. Ja, dementsprechend finde ich auch bei Groß, die Frage ist, wie viel, also super Torgefahr, ihr werdet da nicht die riesigen Ausreißer, glaube ich, nach oben haben, dass er mal so Doppelpack 20 Punkte an einem Spiel, aber diese 8,5 Punkte, die er jetzt im Schnitt hat, ja, dann lass es am Saisonende 8 Punkte pro Spiel sein, ist trotzdem noch Bombe, sehe ich auf jeden Fall. Auch so. Gut, nächste Spieler, ähnliche Kategorie, noch kein Tor, trotzdem schon 14 Punkte. Das ist Anton Stach, auch wesentlich günstiger zu haben. 8,69 Millionen, Vorsicht, ist Mittelfeldspieler bei Comunio, obwohl er mittlerweile ja in der Abwehr spielt. 8 Punkte am ersten Spieltag beim 3:2 gegen Kiel. beim 1-3 in Frankfurt noch 6 Punkte gemacht. Das ist natürlich als Spieler der Dreierkette bei einer Niederlage mit 3 Gegentreffern ein sensationeller Wert. 8,7 ist happig. Ist es was, was du aufrufen würdest jetzt, Nick?
5 Gegentore, Flo, ne? Und trotzdem ist Stach mit 14 Punkten dabei. Die Neuzugänge sollen die Defensive noch stabilisieren in Hoffenheim. Ja, ich bin da bei der TSG und bei Materazzo nicht so sicher, ob das zu erwarten ist. Materazzo in seiner Bundesliga-Historie nur 3-mal zu 0 gespielt in über 90 Einsätzen, beziehungsweise Spielen mit ihm an der Seitenlinie. Es dürfte zumindest etwas besser werden, dann sind es vielleicht nur noch 1-2 und nicht mehr 2-3 Gegentore pro Spiel. Ja, die Frage ist halt vor allem mit dem nächsten Gegner, Leverkusen, wie viele Tore sie da einschenken. Wenn Leverkusen weiter so verteidigt, sind es vielleicht 5-6 Buden dann im Spiel nach der Länderspielpause. Da wird es dann für Stach auch schwierig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es, ihn für 7,1 Millionen verkauft zu haben. Das hatte ich auch letzte Woche, glaube ich, schon mal erzählt. Zum aktuellen Marktwert, für mich immer noch ein Kaufkandidat. Also so bis zu 10 Millionen, sage ich, gehe ich relativ entspannt mit Stach mit.
Ja. Einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass Materazzo dann die Dreierkette doch mal anders strukturiert und dass Stach diese Goldposition auf Comunio bezogen verliert als Mittelmann der Hoffenheimer Dreierkette. Ja, da bin ich nicht nah genug dran, müsste ich einen Dietmann mal anrufen, wie es ausschaut.
Na, wobei er ja aber auch dann, also er hat ja als Mittelfeldspieler auch nicht schlecht gepunktet, also er ist bei 140 genau. Saisonpunkten gegen letzte Saison.
Ja.
Da waren es dann ja auch irgendwie 4-5
oder stimmt. So im Schnitt. Meine Sorge also, wäre dann eher, dass er gar nicht spielt, ne? Aber
das würde mich schon stark wundern. Gerade jetzt Krischer Prömel Kreuzbandriss.
Genau, ich wollte gerade
also
sagen,
gerade damit.
Das ist dann eher vielleicht ein Argument, dass wenn er dann da rausgeht aus der Abwehr, weil sie jetzt doch 3 Innenverteidiger auch finden im Kader, wenn sie genau gucken, dass er dann auch weiter vor im Mittelfeld ins Mittelfeld rucken könnte. Ja, klar. Gut, letzte Spieler, den wir hier auf der Liste haben, Dominik Kohr. Ja, 4,43 Millionen. Absolutes Schnäppchen bislang, weil er hat 5 und 7 Punkte gemacht. Also auch er, 3 Gegentore in Stuttgart, immerhin 1 Gegentor gegen Union, trotzdem immer top gepunktet, hinten in der Dreierkette. Dominik Kohr für 4,5 Millionen ist das was sich reizt, Nick.
Noch ein Ausrastenkandidat für mich, auf jeden Fall. Anstatt Konkurrenz für Kohr zu holen, und da hatte man eigentlich, hatte Bo Henriksen am Ende der Saison gesagt, man möchte Kohr wieder ins Mittelfeld ziehen. Aber statt Konkurrenz zu holen, kam jetzt mit Moritz Jens ein klarer ZIV. Ja, keiner für die Halbposition. Klar, man könnte Leitsch nach links schieben und dann Hanke Olsen nach rechts. Wobei Leitsch halt auch jemand für die Zentrale ist, weil der ist ja Linksfuß und hat trotzdem jetzt zentral gespielt. Von daher wird er auch eher nicht so krass auf die linke Halbrolle irgendwie passen in Henriksens System. Und Henriksen hat jetzt auch klar gesagt, Kohr ist so gut, wie er in der Abwehr spielt, für uns aktuell gesetzt. Also er hat seinen Platz zu 100% sicher, dass er unter Henriksen als Innenverteidiger stark punktet, hat er letzte Saison auch schon gezeigt. Nicht ganz so krass wie jetzt, aber 2-4, 2-6, 2-3-3 waren so die letzten Punkte nach seiner Gelbsperre. Er sammelt relativ viele Gelbe tatsächlich, in der Saison jetzt bisher erst eine. Aber da kann man auf jeden Fall damit planen, dass er ein eher 2 Spieltage wahrscheinlich raus sein wird diese Saison. Vielleicht sogar 3. Das Potenzial bei Hardcore ist da. Aber aktuell mit den Punkten für das Geld kaufen, 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 Leute.
Ja, ja. Bin ich 100% dabei, bin wahnsinnig begeistert. Ich war kritisch, was den Stammplatz angeht bei ihm, weil ich auch immer das Gefühl hatte, es ist eigentlich eher eine Notlösung. Aber aus dieser Notlösung scheint jetzt wirklich eine Dauerlösung geworden zu sein. Und dementsprechend bin ich da auch voll dabei bei Dominik Kohr. Gut, soweit unsere Ausreißer- oder Ausrasten-Kategorie. Und wir kommen zur Top 3 der Woche. Unsere Spekulationskäufe in der Länderspielpause, entweder um jetzt schon Marktwert mitzunehmen oder diesen Marktwertgewinn, den antizipieren wir für den ersten Spieltag nach der Länderspielpause, wo es dann nämlich nach oben gehen soll mit unseren Kandidaten. Wir werden mal sehen, wir werden das jeweils erläutern. Nick, du darfst damit starten mit deiner Nummer 3.
Und da muss ich direkt mal den Namen ein bisschen verhauen, weil ich werde den Vornamen mir ersparen und bei Bichabü bleiben. 1,75 Millionen hat er gestern, ich habe vergessen, das Update zu ziehen, gekostet. Ich schaue parallel gerade mal noch ganz kurz, was er jetzt kostet. 1,9 Millionen, aber immer noch unter den 2 Millionen. Er soll extrem begeistert haben gegen Leverkusen. Ich fand ihn nicht so super gut, aber er hat auf jeden Fall ordentliche Elemente drin gehabt. Es gab Sonderlob von Marco Rose, die Manager lesen das. 0 Punkte in Kombonier geholt, aber halt dieses ganze Lob bekommen. Er hat Potenzial auf Spielzeit. Man spielt auch nicht jede Woche gegen Leverkusens Offensive. Da werden dann auch die Punkte kommen, wenn er spielt. Ich erwarte tatsächlich wieder eine Viererkette ohne Bicherbü nach der Länderspielpause. Von daher Lukeba und Klostermann wahrscheinlich den Vorzug oder Gerd Röder vielleicht schon als Innenverteidiger. Danach ist Orban noch wieder zurück. Aber aktuell Marktwert steil nach oben und als Spekulation jetzt für die Länderspielpause für mich Bicherbü richtig, richtig spannend. Ich glaube, da kann man locker 1-2 Millionen mit gut machen.
Okay, ja, bin ich durchaus dabei. Bei meiner Nummer 3 habe ich einen, wo ich glaube, dass der Marktwert auch ein bisschen hochgehen wird. Es ist aber auch ein Spieler, den ich zum jetzigen Marktwert einfach auch in meinem Team behalten würde. Und das ist Ruben Vargas. Den ganzen Sommer im Prinzip als Abgang beim FC Augsburg gehandelt. Und dann ist er aber nicht gegangen. Und nachdem er dann auch in der Vorbereitung im Prinzip kaum Einsätze bekommen hat, weil sich immer das Team, was dann auch bei Bundesliga-Start noch da wäre, ja, einspielen sollte, hat er dann zum Auftakt nicht gespielt, ist eingewechselt worden in Heidenheim, schon zur Pause. Und obwohl es 0-4 gab, ja, aus FCA-Sicht, hat er noch 3 Kommunio-Punkte gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, hat letzte Saison an der 100-Punkte-Marke gekratzt mit 95 Punkten. Und das ist was, da würde ich zum jetzigen Marktwert bei 3,5 Millionen reingehen. Denn aus meiner Sicht, ja, egal wie Sorup das macht, aber Ruben Vargas muss in die erste Elf rein beim FC Augsburg, weil er von der Qualität her für meine Begriffe auf einigen Positionen bei den Augsburgern eigentlich die beste Wahl ist. Ja, ich bin sportlich ein Freund von Ruben Vargas und ich denke 3,55 Millionen ist mehr als fairer Preis für ihn. Könnt mir vorstellen, dass das ein bisschen in der Länderspielpause nach oben geht, gerade wenn dann so gegen Ende die voraussichtlichen Aufstellungen rauskommen für den nächsten Spieltag und Vargas ist dann auf einmal drin. Das war bis jetzt nämlich nicht der Fall, da stand er immer draußen. Und aber generell würde ich ihn auch erstmal behalten, bis er vielleicht so bei 5 steht. Also er ist jetzt nach dem letzten Spieltag ist schon um 500.000 wieder gestiegen. Ich glaube, dass da auch noch Luft nach oben ist.
Ja, dazu kommt ja, dass man nach einer 0-4-Klatsche gegen Heidenheim jetzt auch nicht unbedingt alle Stammspieler beibehalten will, sondern da will man eher was verändern. Torup auch, sie sind richtig stark gestartet unter ihm, aber zuletzt, ich glaube, 7 oder 8 Spieltage oder so ohne Niederlage. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf.
Sieben Spiele
ohne Sieg, so ist es genau.
6 also,
Da muss man auch langsam ein bisschen was verändern. Da muss man auch langsam mal drüber nachdenken. Funktioniert die Mittelfeldraute noch? Dann könnte Vargas, ist halt der einzige Spieler, wo man sagt, der ist auch ein Flügel. Der kann problemlos als Linksaußen spielen. Genau. Der kann als Rechtsaußen spielen. Also selbst wenn man von der Raute weggeht, da sind aktuell da 4 Zentrumspieler eher gesetzt. Ist Vargas trotzdem, ist eher noch ein Gewinner dann vielleicht sogar von der möglichen Umstellung. Also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, ja.
Ja, okay. Deine Nummer 2, Nick, und dann schauen wir mal, ob wir da auch derselben Meinung sind.
Ja, da bin ich auf Dennis Geiger gegangen. Wir hatten das Thema eben gerade schon, als es ums Mittelfeld bei Hoffenheim geht. Prömel hat sich jetzt das Kreuzband gerissen. Geiger endlich wieder fit, ist für Grilic jetzt eingesprungen, durfte in der Stammelf ran, hat auch einen okayen Job gemacht, würde ich behaupten. Es wurde schlimmer, als er raus war später. Ich vermute, dass da Geiger-Grilic nach der Länderspielpause das Duo sein wird. Klar, man kann auch auf die Youngster gehen, mit einem Florian Michela, der sein Debüt gegeben hat für 210.000, oder einem Tom Bischoff, der auch verletzt war, aber jetzt wieder ins Teamtraining eingestiegen ist für 1,17 Millionen. Generell das Mittelfeld sehr, sehr spannend, aber ich glaube, das Punkte-Marktwertpotenzial ist bei Dennis Geiger am höchsten und die Qualität von Geiger ist eigentlich auch die höchste. Die Frage ist, ob er mit Grilic so richtig gut zusammenpasst. Könnte mir vorstellen, sind ja eigentlich beides eher die Typen Sechser. Stach war der letzte Saison der dann in die offensivere Rolle gegangen ist, wenn er mal mit Geiger oder so gespielt hat. Von daher bin ich mir da so ein bisschen unsicher. Vielleicht sehen wir dann auch wieder einen Wechsel, dass Stach auf die 8 geht und Grillet in die Abwehr. Aber Dennis Geiger für mich jemand für 1,93 Millionen, da steige ich ein.
Ja. War der erste Name, den ich auf dem Schirm hatte für diese Kategorie, dann habe ich gesehen, du hast ihn schon eingetragen. Ja,
ich muss nochmal ergänzen, 2,06 Millionen, ich bin auch da noch beim Marktwert von gestern
gewesen. Ah, okay. Ja, bin ich absolut dabei. Ich habe jetzt mal geguckt, wie sieht es denn generell aus im Kader. Also Tuhumshu ist im Aufbautraining im Moment, könnte wieder zurückkehren nach der Länderspielpause, wenn es optimal läuft für ihn, 820.000. Und nach der langfristigen Verletzung von Grisha Prömel wäre Tuhumshu jemand für 820.000, wo ich zumindest mal reingehen würde. Dasselbe gilt übrigens auch für Finn Ole Becker, der jetzt zwar noch keine Rolle gespielt hat, aber wir haben es in der vergangenen Saison dann gesehen. Erstmal war er auch noch nicht fit. Das sollte sich jetzt eigentlich erledigt haben nach der Länderspielpause. Und dann war Becker aus dem Stand raus in der letzten Saison immer mal wieder auch in der Starthelf und er kostet halt im Moment nur 220.000. Das ist er wirklich komplett vergessen. Also ein Bischof ist schon deutlich teurer mit 1,17. Aber die Situation in Hoffenheim ist das, was das Mittelfeld angeht, wirklich eine interessante nach diesem Prömel-Ausfall. Ja. Deswegen kann ich Geiger auch nur mit unterschreiben, aber wenn es halt nicht Geiger ist, dann würde ich auch die anderen Spieler da nicht von der Kommunio-Kante stoßen, sag ich mal, wenn ich sie günstig bekomme. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 2 und da bleiben wir bei der TSG Hoffenheim. Mergin Birisha habe ich da für euch. Eigentlich hatte ich ihn schon zum Saisonstart einfach im Ausschlussprinzip vorne drin erwartet, aber da wurde dann mit Bülter und Brun Larsen gespielt. Vermutlich, weil einfach Birisha nach langer, langer Pause kam, auch erst gegen Ende der Vorbereitung zu seinen Einsätzen nach Kreuzbandriss. Noch nicht bereit war. Ich könnte mir jetzt vorstellen, er ist jemand, dem diese 2 Wochen extrem gut tun würden. Und die TSG, ich finde, sowohl Bülter als auch Brun Larsen sind vorne nicht die Lösung. Und wobei Bülter das besser macht, als ich ihm zugetraut hätte. Trotzdem Berischer für mich deutlich größere Qualität. Und für mich eine Frage der Zeit, bis er es schafft, neben Loschek dann vorne im Sturm aufzulaufen. Und der Marktwert von Berischer mit 3,63 Millionen für einen Stürmer mit dem Potenzial, das Berischer schon gezeigt hat in der Bundesliga, würde ich jetzt noch absolut reingehen. Und die Hoffnung ist auch da, dass nach dem 1:3 in Frankfurt, ich habe es nicht über die ganze Distanz gesehen, aber was ich so gesehen habe, war Hoffenheim jetzt offensiv nicht so durchschlagkräftig in Erscheinung getreten. Könnte ich mir vorstellen, dass es da schon zum nächsten Spieltag eine Umstellung gibt.
Ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube auch, dass er jetzt zum nächsten Spieltag in der Startelf stehen wird. Wir hatten das auch letzte Woche ja schon mal Thema, als es um Tabakovic ging, dass ich erwarte, dass sich Berisha als in Anführungszeichen Stoßstürmer durchsetzen wird in der Stammelf und dann Tabakovic die Alternative dazu sein wird und dann Loschek wahrscheinlich vor Bülter den Vorzug als zweite Spitze kriegt. Das Duo Loschek-Bülter hat gar nicht funktioniert gegen Frankfurt. Das war schrecklich. Von daher vielleicht ein Spieltag, jetzt könnte ich mir vorstellen, Spieltag 3, dass vielleicht Tabakovic-Loschek nochmal spielt, wenn Berisha noch nicht die 90 Minuten gehen kann. Aber eigentlich dürfte jetzt so langsam die Zeit sein, wo Berisha mehr und mehr Spielzeit kriegen sollte.
Ja, also für mich absoluter Einstiegspreis. Noch bei Berisha und damit kommen wir zu deiner Nummer 1, Nick. Und da gehen wir zur Nummer 1. So viel kann ich vorwegnehmen.
Genau, da gehen wir zur Tabellenspitze und zwar für mich der überraschendste Spieler auf jeden Fall selbst bei Heidenheim. Für mich der überraschendste Spieler in der Startelf ist Adrian Beck, 2,84 Millionen, war ja letzte Saison schon, da hat eigentlich gar keine Rolle gespielt, war jetzt aber 2-mal in der Startelf, hat dabei ein Tor geschossen jetzt im zweiten Spiel, wer hätte das von Beck erwartet, 14 Punkte dabei geholt, der Marktwert dürfte rasant in die Höhe schießen. Er scheint in der Bundesliga gesetzt zu sein. Nach der Länderspielpause mit Dortmund, Freiburg, Mainz, wir hatten das Thema bei Wanner schon mal, ist ein bisschen ein anderes Programm als St. Pauli und diese relativ schrecklich aufspielenden Augsburger momentan. Aber Beck aktuell gesetzt, auch da würde ich behaupten, okay, Dortmund kann man mal ausprobieren, ob er da in die Rolle vielleicht reinkommt. Ist ja gerade diese Hybridrolle, wir haben es vorher angesprochen, mit Benze Baini, Gittens könnte eine spannende Position sein, um dann vielleicht als Rechtsaußen auch in die Tiefe zu kommen und zu punkten. Würde ich auf jeden Fall mal reingehen hier bei Adrian Beck. Ich glaube, so wie der aktuell steigt, also der ist ja jetzt in den letzten ja, gut 3 Wochen locker von 500.000 auf 3 Millionen knapp angestiegen, 2,84. Ich würde behaupten, bis zum Ende der Länderspielpause erreicht es die 5 oder so bestimmt noch.
Ja, sehr guter Call. Ja, und manchmal ist das eben so. Da machen Spieler nochmal einen Sprung, von denen hat man es nicht erwartet. Und bei Adrian Beck ist es offensichtlich der Fall. Kann da dieses Vakuum, was bei Heidenheim eben durch die prominenten Abgänge entstanden ist, sehr gut nutzen für sich. Ja, ja, kann ich mittragen. Deine Nummer 1. Bin gespannt, was du zu meiner sagst. Da habe ich nämlich Joscha Wagnermann hier vom VfB Stuttgart. 3,12 Millionen ist der Marktwert von ihm nur. Stuttgart ganz anders als Heidenheim. Da hat man sich sicher vom Start mehr erhofft. Auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Mainz. Am Ende steht ein Pünktchen auf der Habenseite. Das ist für die gestiegenen Ansprüche in Stuttgart. Ist es zu wenig? Wagnermann hat sein Comeback gegeben gegen Mainz als Joker. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Wagnermann es schon schafft, schon am nächsten Spieltag Pascal Stenzel zu verdrängen, zumindest mittelfristig. Glaube ich, dass er da sehr gute Karten hat, die Lösung zu werden auf der rechten Seite. Und was er dann im Köcher hat, punktemäßig, haben wir in der Schlussphase der letzten Saison teilweise gesehen, als Wagnermann extrem viele Offensivaktionen hatte, auch Tore gemacht, aber auch sonst gut gepunktet hat. Und deswegen für mich die Nummer 1, Joscha Wagnermann. Und da ist auch, glaube ich, noch ein sehr, sehr ordentlicher Marktwertgewinn drin. Wie hoch es jetzt in der Länderspielpause noch geht, das weiß ich nicht, aber ich glaube spätestens, wenn er dann in der Startelf steht, dann wären wir, ich will nicht sagen Marktwertexplosion, wir hatten jetzt schon eine klare Steigerung von 2,2 auf jetzt knapp über 3 Millionen, aber ich glaube, da muss nicht Ende sein. Also in der Schlussphase der vergangenen Saison war sein Marktwert um die 6 Millionen. Ja, nur, dass wir da das so im Auge haben, wohin es denn da gehen könnte bei Joscha Wagnermann.
Ich weiß gerade nicht, ob du es schon gesagt hast, aber Stenzel letztes Spiel auch angeschlagen.
Angeschlagen runter, raus. Ja.
Hattest du gesagt?
Nee, hatte ich nicht gesagt, okay. Weil ich glaube, dass das nichts ist, was eine Rolle spielt nach den 2 Wochen Länderspielpause. Ich hätte also, es steht ja individuell schon wieder auf dem Platz. Also ich wäre jetzt in der ersten Woche der Länderspielpause, wo er schon wieder zum individuellen Training auf dem Platz ist, ist das was ich eher so ein bisschen außen vor lasse. Aber okay.
Genau, ich wollte eigentlich ja in die andere Richtung damit gehen sogar, sondern und zwar sagen, dass es eben nicht leistungsbedingt war. Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Es war ein Halbzeitwechsel, aber nicht leistungsbedingt. Und das Problem bei mir ist so ein bisschen, Stuttgart ist ja vor allem defensiv anfällig momentan. Es fehlt so ein bisschen die Kontrolle. Ich glaube, da ist Wagnermann aktuell nicht der richtige Spieler für. Also Wagnermann ist niemand, der Defensive schafft, der Stabilität schafft, niemand, der für Ballkontrolle steht. Ich glaube tatsächlich, dass man da jetzt zumindest, bis man das Duo hinten gefunden hat, wer da neben Chabot spielt, ist es aktuell, glaube ich, so, dass man eher mit Stenzel geht. Ich habe es auch, ich glaube, letzte Woche hatten wir das Thema auch schon mal, wo ich dann gesagt habe, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit dem Offensivduo ab. Wenn Leveling rechts spielt, dann wird es halt auch ein bisschen schwer für Wagnermann, weil die Räume im Ballbesitz ähnlich sind. Stenzel ist da ja eher jemand, der hinten bleibt oder ins Zentrum schiebt. Das ist nicht so Wagnermanns Spiel auch. Das ist ein bisschen schwierig. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig und dann ist er mit 3,12 Millionen für mich schon ein bisschen teuer, wo ich sage, so viel geht da, glaube ich, erstmal nicht. Also da würde vielleicht nach dem dritten Spieltag, wenn er Startelf gespielt hat und er ordentlich gepunktet hat, dann geht da was nach oben. Aber ich glaube, jetzt direkt in der Länderspielpause wird es nicht mehr ganz so viel geben.
Mhm. Also ja, da muss ich rechne so ein bisschen anderer Meinung. Dass Rouault zurückkehrt beim VfB und dass man sich dann Wagnermann quasi auch leisten kann, in Anführungszeichen, auf der rechten Seite als deutlich offensivere Option gegenüber Stenzel. Ja, aber sicher ist es nicht. Ich glaube allerdings, dass ihr zumindest kaum Risiko habt, was einen möglichen Marktwertverlust angeht, jetzt bei Wagnermann. Und ich sehe seine Chancen nicht so schlecht, in der Startelf zu stehen. Da werden wir in 2 Wochen schauen, was dann rausgekommen ist. Stuttgart übrigens am 3. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Das nun mal für den Hinterkopf. Und damit wären wir durch, Nick, auch in dieser Länderspielpause. ich muss schon mal mir den Platz reservieren am Bustor vom Hotel in Düsseldorf. Ich muss jetzt auch langsam los, deshalb.
Ja. Na, dann mach dich mal auf den Weg, Flo.
Ja, hier, ich mach mich auf den Weg.
Zum lieben Niklas, zum anderen Niklas, zum Niklas Füllkrug.
Ja, genau. Ja, aber vielen Dank, so viel Zeit habe ich noch, ja, für deine Expertise hier in der Länderspielpause, Nick und ihr da draußen, ihr macht's gut, ja, Beine mal hochlegen am Wochenende ist erlaubt, aber trotzdem Comunio-Kader, ja, jetzt werden die Weichen gelegt für eine starke Saison, ja, ist wie in der Bundesliga, ist bei Comunio auch so, ja, bei Comunio dranbleiben und dann hört ihr uns in der nächsten Woche wieder, wobei mit uns ich in dem Fall nicht gemeint bin. Nächste Woche bin ich nicht am Start, aber Nick wird das hier übernehmen. Bleibt bis dahin gesund, uns gewogen und dann bis demnächst. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sage tschüss.
Ciao.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.